fast ein Jahr ist es jetzt schon her, dass die Switch 2 auf den Markt gekommen ist und wir dachten, das ist doch ein guter Anlass, um mal darüber zu sprechen, braucht man die Konsole eigentlich oder reicht auch noch die Switch 1? Wir haben heute noch fantastischen Support, der liebe Gregor ist mit dabei. Ja, was wollt ihr mehr? Ich sag viel Spaß bei der heutigen Episode vom 86-Bit-Podcast.
Moin moin und hallo und herzlich willkommen. Eine weitere wunderbare Ausgabe des Plauschangriffs ist angesagt, aber nicht nur der Plauschangriff, sondern auch
der 86-Bit-Podcast. Wir sind hier, der gute Densen und der Matthias sitzen auch am Mikrofon und beglücken euch mit einer neuen Folge von einer Koop-Folge.
Ja, wir haben uns gedacht, so knapp ein Jahr, nachdem wir das letzte Mal gemeinsam aufgenommen haben, das Thema, her, ne? Was war das? Das war spezifisch auf Jump'n'Runs bezogen.
Genau, das Genre Jump'n'Runs.
Ja. Yes. So, hallo von mir jetzt auch mal aus der Ecke. Hallöchen, ich freue mich sehr über diese Kooperation. Es wird gut, ich freue mich auf das Thema. Ich glaube, wir sind da alle sehr drin und ich bin gespannt, was ihr so zu erzählen habt.
Ja, es wird ein bisschen mehr Freeform, weil ich habe mich letzte Sekunde reingezeckt. Mir ist aufgefallen, hey, ihr seid da, ihr nehmt auf. Und ich wollte eh auch schon mal länger das Thema, was wir heute besprechen, auch mit Leuten, die adäquat erfahren sind, mit dem Thema mal besprechen. Da passt das dann so zusammen. Mhm. Weil mein Gedanke war jetzt, wo wir das gerade aufnehmen, wir gehen mit Riesenschritten auf ein Jahr Nintendo Switch 2 zu. Und ich meine, im Vorfeld wurde viel darüber diskutiert, während die Releases gewesen sind. Ich kann mich noch ganz gut dran erinnern, als der Reveal der eigentlichen Hardware im April 2025 war, da war ich noch zu einem Event hingegangen. Stimmt. Und alles. Da wurden ja viele Spekulationen hin und her gegeben, erstmal über die ersten Hardware- und Softwarepreise sich ausgetauscht. Aber jetzt nach einem Jahr kann man, glaube ich, schon ganz gut absehen. Einmal hat sich das ausgezahlt, was Nintendo geplant hat. Wie ist der Support mit der Software gewesen? Haben wir noch unsere Switch 2 regelmäßig dabei? Kleiner Spoiler bei mir, ich nehme sie tatsächlich immer noch regelmäßig auf Reisen mit. Auf jeden Fall, weil das so mein mobiles Gerät ist. Aber ja, ich will mit euch ein bisschen einfach mal durch das erste Jahr drüber gehen, eure Eindrücke über die Switch 2, Hardware, Software und wie ihr aktuell zur Switch 2 steht. Jetzt vor allem, wo wir gerade bevor wir aufnehmen, hat Nintendo eine Preiserhöhung angekündigt, dass wir, glaube ich, die Standardversion dann für 499 Euro bekommen, was ja sowieso im Raum stand wegen der teuren Hardwarepreise. Ja. Da kann man mehr absehen, wie es dann ist. Densen, du kannst gerne mal ausführen, also du machst ja sowieso sehr viele Sachen mit Nintendo. Wie ist die Switch 2 quasi heute bei dir im Einsatz? Hast du die durchweg seit dem ersten Jahr gespielt oder ist so ein bisschen, okay, ich habe sie jetzt hier und mal gucken, was sonst noch da ist?
Also, ich habe sie schon wirklich viel benutzt, muss ich sagen. Und ich glaube, ich habe sie sogar mehr benutzt, als ich ursprünglich gedacht hätte, weil ich im Vorfeld gedacht habe, ja, die großen Titel, die Exklusivtitel, die natürlich kommen, die spiele ich. Und ansonsten werde ich meistens wahrscheinlich auf eine andere Plattform übergreifen, wenn ich dann vielleicht von den Spielen, die ich sonst spielen will, vielleicht die bessere Version habe von Performance-Technik her. Aber ich muss sagen, ich benutze die Switch 2 wirklich sehr viel und ich liebe den Controller. Das ist für mich ein ganz großer Pluspunkt, muss ich sagen.
Meinst du den Pro-Controller?
Okay. Das finde ich ist ein wahnsinnig guter Controller, aber da gehen die Meinungen ja auch auseinander. Aber für mich absolut immer wieder im Einsatz, natürlich für die Exklusivtitel, aber auch, wie du schon gesagt hast, für mich die einzige Konsole, die ich mal mitnehme, wenn ich unterwegs bin, ist das für mich auch die perfekte Konsole zum Reisen, für einen Flug oder für eine lange Zugfahrt.
Wie ist es bei dir, Matthias?
Ich, ich weiß gar nicht, wie viel ich sie benutze. Ehrlich gesagt ist jetzt gerade sehr viel in Gebrauch. Das liegt aber vor allen Dingen an Procopia, was mich halt einfach wesentlich länger beschäftigt. Ansonsten war vorher halt, ja klar, ich habe die neuen Spiele immer mal ausprobiert. Ich habe Donkey Kong Bonanza durchgespielt, aber dazwischen halt nicht viel. Beziehungsweise hat es mir dann auch jetzt nicht den krassen Mehrwert gegeben. Da war dann auch die Switch 1 noch in Gebrauch. Dementsprechend, also wenn ich habe jetzt die Switch 2 nicht mehr gebraucht, als ich vorher benutzt hätte. Die 1, klar, wenn ich mal gereist bin oder so für unterwegs, nehme ich die mit, aber nehme ich auch mal die Switch 1 mit. Also das wechselt sich so ein bisschen ab.
Das ist interessant. Ich habe meine Switch 1 eingemottet, also bevor oder quasi als die Switch 2 da war, damit man auch den Transfer natürlich nochmal machen kann, klar, dass die Accounts und so weiter alles mit rüberkommen, einfach weil ich dann persönlich nicht den Need wirklich dann direkt dafür gehabt habe, vor allem wegen Abwärtskompatibilität. Ich bin bis jetzt auch noch über kein Spiel gestolpert. Das soll ja nicht zu 1000% abwärtskompatibel sein. Irgendwo gibt es immer was hakt, aber ich habe bisher jetzt keine Probleme gehabt, wenn ich Switch 1 Software spielen möchte. Da kam ja auch vor kurzem, wo wir es aufnehmen, nochmal dieses technische Update, dass du auch im Handheld-Modus die Switch 1 Spiele wie dann Dock-Modus-Game spielen kannst, also dass die mit einer höheren Auflösung dann auch laufen im Unterwegs-Modus, was ganz praktisch für solche Games wie die älteren Xenoblades zum Beispiel ist, die eben mit, ich glaube, 3x4 Auflösung oder so dann vorher gelaufen sind, wenn du die unterwegs gezockt hast. Und da ich sowieso auch jemand bin, der immer sicherheitshalber so ein Gerät dabei hat, wenn ich dann auf Reisen bin, unterwegs bin, bin auch häufiger mit Bahnfahrten hin und her und auch wenn ich nicht jedes Mal spiele, finde ich, trotz des größeren Formfaktors ist sie immer noch kompakter genug, als dass ich jetzt ein Steam Deck oder was anderes mitnehme. Also irgendwie bei mir macht das dann schon was aus. Du hast auch schon gesagt, Denzen, also man erwischt sich dann noch mehr Spiele darauf, da mal so zu spielen. Multiplattformmäßig hast du ja eh mittlerweile auch viele noch größere, ältere Titel, die dann du vorher nicht gedacht hättest, die auf einem mobilen Nintendo-Gerät spielbar sind, die Cyberpunks und Final Fantasy Remakes und Rebirths und wie sie da alle heißen, die bald kommen werden. Ich spiele aber auch viel Switch 1 an der Switch 2, einfach weil ich da auch sau viele Adventures noch habe, die ich dann zwischendurch mal spiele. Ich sitze gerade dran an Dark Auction, wenn euch das was sagt. Das
mit Hitler?
Das Spiel um Hitlers
Vermächtnis. Ja, okay, ja. Jetzt weiß ich auch.
Wo die aber natürlich, da gab es ja die großen Diskussionen, als es angekündigt wurde von den Leuten, die Hotel Dusk und Another Code gemacht haben vor langer Zeit, geht auch wieder in dem Adventure drin, wo ich jetzt mittendrin bin, um so Erinnerungen wiederherstellen und die verbinden das quasi mit dieser dunklen Periode der Zeitgeschichte. Allerdings hat das für so viel Kontroverse alleine der Grund des Themas dann dafür gesorgt, dass Hitler nicht mehr Hitler heißt, sondern Diktator X.
Ah, okay, ja. Okay.
Also das macht alles besser. Ja, sieht genauso aus, aber es ist Diktator X, worum es geht. Aber das nur als nebenbei, also da ich viele Adventures habe ich auch als Modul dann daheim, dann nehme ich das gerne mit oder auch Neuauflagen. Wir werden ja auch nochmal über sowas wie Mario Wonder jetzt in dem Update sprechen oder was du mit Kirby und dem Update bekommst. Und ich bin eigentlich immer noch ganz gut dabei und ich glaube, ich werde die auch in den nächsten Jahren wirklich als mobiles Gerät dann haben.
Ja, ich kann mich da nur anschließen. Das ist für mich die Go-To-Konsole für Reisen. Ich habe eher, also immer wenn ich mal Spiele sehe, die ich interessant finde und wo ich schon das Gefühl habe, das könnte so ein Reisespiel sein, vielleicht so ein kleines Indie-Spiel, dann weiß ich, hoffentlich gibt es das auf der Switch und dann ist es für mich die Plattform.
Aber, also das ist jetzt, also voll, ich bin bei euch und würde das genauso sehen, nur, aber ist es, die Switch 1 würde das genauso erfüllen, ne? Also klar, ich meine, das ist jetzt nicht so, deswegen muss man sich keine Switch 2 kaufen für den Effekt, weil das ist die Switch 1. Richtig. Und da sind wir dann wieder so, was bringt denn die Switch 2 mit sich? Hat sich das gelohnt? Ich meine, darüber wollen wir jetzt heute noch mehr reden.
Das werden wir, glaube ich, nochmal genau eruieren, ja, weil es ist letzten Endes, also wenn einer der wichtigsten Switch 2 Releases für mich Metroid Prime 4 gewesen ist, bevor ich es gespielt habe. Gut. Aber da habe ich auch ganz eindeutig gesagt, ja, dann nehme ich doch die bisschen besser aussehende Version, wobei das immer noch adäquat genug wäre, um das auf der Switch 1 zu spielen. Gehen wir mal die verschiedenen Bereiche durch und ich glaube, wir kommen dann zu einem besseren Bild, wie das dann aussieht. Du hast Denzen ja schon mal Controller angesprochen, können wir ein bisschen über die Hardware dann mal sprechen. Ziehen wir ruhig mal dann den Pro-Controller vor. Ich würde dazu zwei Sachen sagen, die habe ich mir persönlich jetzt nicht selbst geholt, weil ich mehr als genug Controller daheim habe und ich benutze tatsächlich eher, ich habe so einen Bluetooth-Adapter von 8bit2, ich benutze PlayStation 5 Pads an einem. Ja, okay. Also dann damit spiele ich dann da auch daheim. Das Ding ist, beim Pro-Controller hier selber, ich finde den zweiten besser als den ersten auf jeden Fall. Ich fand das Steuerkreuz vom ersten ist absolute Grütze. Also damit kannst du sowas wie Celeste und alles überhaupt nicht spielen. Das vom Zweier ist ein bisschen besser, aber auch noch nicht perfekt. Also wenn du unbedingt auf Steuerkreuz aus willst, mich wundert, dass Nintendo die nicht zu 1000% hinkriegt, aber der Formfaktor und wie sich das Ding normalerweise und so hält, ist ganz gut. Ich weiß nicht, ob mir das 90 Euro wert ist.
Ja, das kann ich verstehen. Der Preis ist natürlich happig. Ich finde aber die Experience, den neuen Pro-Controller zu benutzen und ich bin da bei dem, was das Steuerkreuz angeht, das ist nicht das Beste, aber die Analog-Sticks und die Buttons, die von denen ich erst geglaubt habe, die seien total unnötig, hinten diese, ich weiß gar nicht, wie sie heißen.
Die kleinen Wing-Flügelschalter oder sowas.
Aber die sehr schön in den Griff eingebaut sind und nicht irgendwie ausstehen, dass man es irgendwie, also die sind ja sehr dezent. Die geben mir so viel Mehrwert bei wirklich fast jedem Spiel, das ich aktuell auf der Switch 2 spiele, habe ich selber vorher nicht mitgerechnet, dass ich diese Buttons brauche. Also ich glaube, brauchen tut man sie nicht, aber sie sind wirklich ein schöner Zusatz und der Controller, also ich freue mich immer, wenn ich ein Spiel mit diesem Controller spielen kann. Ich finde, der Analogstick ist so butterweich, der fühlt sich so toll an, im Vergleich zu einem PS5-Controller, den ich eigentlich danach präferieren würde, finde ich die Sticks nochmal viel, viel schöner.
Wie ist es bei dir, Matthias? Oder benutzt du überhaupt so einen Controller?
Der Preis ist das Ding. Also ich habe halt noch Pro-Controller von der 1, 2 zu Hause. So, und wenn ich keinen hätte, hätte ich mir wahrscheinlich mittlerweile einen Switch 2 Pro-Controller geholt. Weil ich habe den, als ich den ausprobiert habe, fand ich auch, das Gefühl der Sticks war mega und so. Das ist alles. Aber ich habe halt noch keine Langzeittests damit gemacht. Und jetzt 90 Euro für einen Controller auszugeben, nur weil die Sticks ein bisschen besser sind, so dafür spiele ich die Switch 2 auch nicht so häufig im Docked-Modus, sondern dann doch eher im Handheld-Modus. dementsprechend hat es sich noch nicht gelohnt. Also ich habe halt das, die 100 Euro gebe ich halt noch nicht aus.
Aber in dem Zusammenhang können wir natürlich über die Joy-Cons damals sprechen, die natürlich auf dem basieren, was die ersten Joy-Cons gemacht haben, und die fand ich auch nicht wirklich ideal damals bei der Switch 1, also gerade was so das Gefühl des Sticks und alles angeht.
Ich weiß ja, Denzen hasst sie.
Ich würde sie nicht hassen, aber ich finde immer noch, ist, also die Wiimote ist so viel besser, was Bewegungssteuerung angeht.
Bewegungssteuerung eindeutig. Also ich sag,
Wahnsinn.
Ich sage das auch immer wieder, also ich habe auch nochmal den Test speziell gemacht, als das Update auf der Switch 1 von Skyward Sword gekommen ist, und du merkst die wesentlich bessere Präzision bei der Wiimote einfach wegen der Sensorbar. Das wird zusätzlich mit der Sensorbar abgegriffen, neben dem Gyroskop, was da drin ist, und das ist so viel genauer und detaillierter, also deshalb würde ich fast schon auch schon lieber Skyward Sword trotz der Verbesserungen an der Switch, an der Wii spielen oder an der Wii U mit dem entsprechend.
Oder gar nicht spielen, das ist auch okay.
Also das macht man überhaupt nicht.
Ja, okay, ist ein nachvollziehbarer Punkt. Aber die neuen Joy-Cons selber, ich weiß, als ich die zum ersten Mal ausprobieren konnte, ich war doch ganz gut beeindruckt davon in der Richtung, die fühlen sich auf jeden Fall besser an als die ganz allerersten Joy-Cons. Aber letzten Endes ist es nicht so eine super enorme Verbesserung. Was besser ist auf jeden Fall, ist der Klappmechanismus, der Schließmechanismus da. Also dieses komische Reinsliden, das ist bei meiner alten Switch auch schon ein bisschen angedotzt. Das ist fast, also nicht von alleine rausfällt, aber die kannst du ziemlich leicht rausziehen. Und jetzt mit diesem Magnetfaktor funktioniert das ganz gut. Aber ansonsten ist es eben eine Verbesserung im Detail, aber jetzt nicht so mega geil. Die haben sich ja auch gesträubt davor, sowas wie Hall-Effect-Sticks reinzutun, wohl auch wegen der Magnetsachen, die mit dabei sind. Also mal sehen, wann der Stickdrift kommt. Ich bin mir ziemlich sicher, bei Nintendo, der kommt irgendwann. Noch ist er nicht da, aber insofern will ich dann auch schauen. Die kosten ja auch dann immer Satz, auch mindestens, ich muss gucken, 70, 80, 90 80 Euro bestimmt. Auch, ja. 80 für das Doppelpack. Aber ja, was denkt ihr über die Joy-Cons?
Ich mag sie. Also auch auf jeden Fall ist alles überall so ein bisschen Verbesserung. Ich denke aber, es wird, wie du auch schon sagst, so die gleichen Probleme bekommen, wie auch die Switch 1 irgendwann bekommen hat. Also es ist die Frage, wie lange die Magnete halten, ob die Abnutzungserscheinung, die du bei Switch 1 mit dem Reinsliden irgendwann festgestellt hast und auch, dass sie so rauslösen, kann ich mir vorstellen, dass sie bei der Switch 2 auch irgendwann aufkommen werden, dass der Magnet irgendwann loslässt und sie dann doch einfach rausziehbar sind irgendwie. Mal schauen. Ich hoffe, dass das noch lange auf sich warten lässt. Aber bis jetzt finde ich die gut. Also das bisschen größer ist für meine Hände auf jeden Fall das Richtige gewesen. Und insofern liegen die auf jeden Fall besser in der Hand als die 1.
Ja, ich schließe mich an. Also ich fand die Joy-Con der Switch 1 auch schon nie so super toll. Das war einfach nie mein Eingabegerät. Aber die Switch 2 sind, die Joy-Cons sind einfach nochmal ein bisschen schöner. Einfach weil sie einen Tacken größer sind, auch für große Hände nochmal angenehmer. Und es fühlt sich alles ein bisschen weniger billig an, sage ich mal. Es fühlt sich ein bisschen hochwertiger an. Und ich benutze sie ja auch wenig, muss ich gestehen. Ich spiele ja zu 99% im Dock. Aber für Mario Party habe ich sie viel benutzt. Da hat man ja auch ganz viel mit der Maussteuerung und Bewegungssteuerung. Und dafür finde ich sie schon deutlich besser als die von der Switch 1. Einfach, weil sie für mich besser in der Hand sich anfühlen, ein bisschen hochwertiger.
Das wäre aber noch so die Frage, also die Maussteuerung ist die, also ich habe sie noch nicht einmal genutzt, was auch wieder daran liegt, wie ich es spiele und welche Spiele ich spiele, aber ich sehe es halt immer so als dieses Gimmick dabei, was sie halt irgendwie versuchen, in jedes Spiel irgendwie reinzudrücken, aber den wirklichen Mehrwert sehe ich nicht.
Es ist ein Gimmick auf eine gewisse Art. Also ich habe es hier und da mal probiert, bei Cyberpunk und bei Metroid im Speziellen. Das Ding ist es, der Formfaktor ist scheiße für eine Maus. Ja, also wenn du die so hochkant hinstellen musst und die Knöpfe an der Seite drückst, ist es irgendwie, du musst dich schon dran gewöhnen, weil die Präzision ist auf einer gewissen Art da. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, vielleicht liegt es auch an der Programmierung der Spiele, dann bei Metroid und bei Cyberpunk hatte ich da jetzt nicht das Gefühl, dass ich wie bei einer PC-Maus ganz genau überall schnell dahin kann. Ich weiß, es gibt so Leute, die dann 3D-Schalen drucken, wo du dann das Joy und reinpacken kannst, dass du quasi so einen richtigen Mausgriffel drumherum hast, dass dem vielleicht eine Abhilfe leisten will. Aber mir hat es jetzt nie den Vorteil gebracht, dass ich gesagt habe, hey, ich kette mich bewusst vielleicht an einen Desktop oder setze mich an meinen Computermonitor, mache da die Switch dran und so ein riesiges Mauspad, damit ich das dann so hin und her schieben kann. Bei den Spielen bisher, die sind ja auch dann meist darauf ausgerichtet, dass du die auch mit dann Controller vernünftig spielen kannst, und ich sah noch nicht den Need. Vielleicht wird das noch weiter ausgearbeitet. Wir bekommen ja mit dem Star Fox Remake jetzt auch so eine Art Multiplayer-Modus, wo einer dann mit dem Controller das Schiff steuert und der andere dann den Schussmodus.
Ich sehe da sehr viele Rocket Beans-Formate auf uns zukommen.
Wahrscheinlich. Das ist, ich glaube, wir hatten das genannt, Turbo Duo, glaube ich, war es.
Ja,
wo einer gesteuert hat und der andere gesprungen ist oder sowas. Aber ja, die Maus ist nicht wirklich bei mir im Einsatz. Es ist ein nettes Gimmick, aber nicht weltbewegend.
Ja, ich habe es bei Metroid ein bisschen ausprobiert. Da hatte ich nämlich zumindest den Gedanken, das könnte ja wirklich irgendwie ganz cool sein, aber nach ein paar Minuten bin ich dann doch wieder auf den Pro-Controller geswitcht Und ich meine, die Spiele sind nun mal auch so konzipiert, dass du die Maus nicht brauchst. Also diese krasse Präzision brauchst du ja bei keinem Spiel, weil die Spiele ja auch immer voraussetzen, dass du das nicht benutzen möchtest. Von daher finde ich die Maus für meinen Geschmack auch ein bisschen schwammig. Mhm. Ich bin da ein bisschen pingelig, glaube ich, aber auch was so Input-Lag angeht. Aber ich finde, wie du schon sagst, so präzise wie eine PC-Maus auf gar keinen Fall. Und dann macht es mir auch irgendwie nicht so richtig Spaß, damit zu spielen.
Ja, und auch dieses, es ist nett, dass du bei manchen so Spielen so dieses fast schon Hot-Swap hast. Ich kann normal mit dem Controller spielen und bei Metroid einfach dann hinlegen und schon habe ich den Maus-Modus. Ich erwische mich nicht wirklich groß dabei, dann zu sagen, hey, zum Steuern, es wäre ja auch das Todesargument für so ein Spiel, wenn du sagst, oh, das Schießen funktioniert aber nur gut mit der Maus und der Steuern nur gut da. Metroid Prime hat eh ein Problem mit Steuerung so oder mit jedem Schema.
Das ist halt das Ding bei Nintendo. Ich meine, es ist Gott sei Dank ein Gimmick, was irgendwie nur ein Bonus ist. Wir haben auch schon bei Nintendo Gimmicks gehabt, die dann zwangmäßig in jedes Spiel irgendwie rein mussten und dann die Experience schlechter gemacht haben.
Star Fox Zero!
Exakt. Ja. Genau das. Und insofern ist es okay, dass es da ist. Es tut auch Gott sei Dank nicht weh. Ist so ein bisschen wie das Touchpad-Einführung bei der PlayStation 4. Hat auch nie irgendjemand wirklich ernsthaft benutzt. Es war ganz nett irgendwo bei ein, zwei Spielen, aber pff.
Ja, dafür, dass das Touchpad auf PlayStation 4 und 5 aber doch mal extra so viel an Strom zieht, ist ein bisschen trotzdem negativ. Ich glaube, da musst du öfters mal den Controller aufladen. Es gibt eine Handvoll Games, du kannst aber auch eine richtige Maus gegebenenfalls anschließen. Geht ja auch auf PS5 und Xbox, je nach Spiel. Cyberpunk, meine ich, unterstützt sogar eine Standardmaus, die du anschließt.
Ach was.
Also zumindest habe ich das von dem Kollegen gehört, bisher noch nicht.
Ich fand noch ein ganz schönes Beispiel für die Maus ist Procopia tatsächlich. Mhm. Wenn man da den Baumodus benutzt, hat man noch mal ein paar extra Features, die man ausschließlich mit der Maus hat. Mhm. Aber setzt natürlich voraus, dass du sonst auch mit den Joy-Con spielst, weil in meinem Fall, ich spiele es dann mit dem Pro-Controller, dann finde ich es irgendwie nervig, den hinzulegen und dann zur Maus zu greifen. Wenn du mit den Joy-Con spielst und dann einfach die Maus schnell einfach so auf den Tisch legst, eine Joy-Cons, kann ich mir schon vorstellen, ist das so eine schöne Hybrid-Lösung. Aber das ist schon eines der wenigen Games, wo ich sage, das...
Ja, genau. Das Killer-Argument wäre ein Mario Maker 3.
Ja, das wäre schon cool. Ja.
Ich meine, das war auf der Switch eine Notlösung. Mhm. Also du hast ja dann, wenn das ausgerichtet war, mit 3DS auf dem Screen oder auf der Wii U dann mit dem Touchpad das entsprechend dazu machen, mit dem Screen so mit den Controllern Level zu bauen, ist weniger intuitiv und ich glaube, da könnte die Maus richtig gut sein. Also da passt es ja auch bei Procopia, aber das ist natürlich ein Hybrid-Game, wo du baust und dich auch dadurch bewegst und vielleicht sehen wir noch so das Killer-Argument. Also ich bin mir sicher, wir werden irgendwann Mario Maker 3 sehen, in ein paar Jahrzehnten oder sowas, mal gucken, was bis dann kommt.
Nintendo gehört ja zu unserer Stammzuhörerschaft, das heißt, die hören hier jetzt zu.
Ja.
Also Nintendo-Wann, ne?
Klaus-Dieter Nintendo hört jetzt gerade zu.
Der Allerechte, ja. Vielleicht kommt es wirklich mit Mario Maker 3, mit so einem Adapter für die Maus dann vielleicht auch. Und dann?
Also so ein Spezialadapter, der sieht aus, glaube ich, wie so Toad. Und da packst du es da rein, dass du so einen kleinen Toad, den du hin und her schiebst.
Nicht so unwahrscheinlich. Mario Paint für die Switch 2.
Dafür, was Nintendo an komischem Kran rausbringt. Ich habe auch noch so Lamo daheim und ich habe ja auch die komische Blume.
die Plauderblume.
Ja.
Die geht mir auf den Sack.
Die hat uns schon ein paar Mal im Podcast beglückt.
Ja. Pass auf, die kann man nicht ausmachen.
Ja, genau. Die musst du zuschrauben mit dem Ding.
Das habe ich gemacht. Ich habe natürlich ganz kurz, ich habe Batterien da reingetan, die zugemacht und dann war sie kurz witzig. Aber jetzt ist die Hürde, die auszumachen. Ich müsste wieder den Schraubenzieher holen. Mhm. Ich müsste die Batterien rausholen. Das ist doch ein Unding.
Also was ich gemacht habe, ist es, ich bin auch zu faul, bisher den Schraubenzieher rauszuholen. Ich habe eingestellt, dass ich um 9 Uhr morgens aufwache und um 10 Uhr morgens schlafen gehe. Das heißt also, sie begrüßt mich um 9 Uhr morgens und dann sagt sie um 10 Uhr gute Nacht.
Ah, Trick 17.
Ja, aber trotzdem, also ich denke dann immer, vielleicht sollte ich heute die rausnehmen und dann erwische ich mich am nächsten Tag wieder, wo ich sage, wer redet da mit mir, was soll das?
Ich habe sie in ein anderes Zimmer gestellt und dann höre ich sie trotzdem noch manchmal und denke, boah, hör auf zu reden.
Es ist wieder, wir sind wieder bei den Furbies, die im Tiefen des Kleiderschranks darauf warten, dass die Batterien auslaufen.
Total wild alles hier. Wenn wir bei der Hardware jetzt hier sind, lass mal über den Bildschirm der Switch 2 sprechen. Da wurde ja auch viel im Vorfeld nochmal drüber geredet, dass wir kein OLED da drin haben, was du natürlich auch merkst im direkten Vergleich. Ich hatte kurz bevor die Switch 2 rauskam, sehr viel mit einer OLED-Switch Xenoblade Chronicles X gespielt und da war ich auch echt wirklich sehr beeindruckt davon, wie gut das überall auch tagsüber ausgesehen hat. Ich muss sagen, bei der Switch 2, dafür, dass es kein OLED-Screen ist, ist es immer noch sehr ordentlich, vor allem verglichen mit den Screens der Switch 1, die keine OLED dann gehabt haben. OLED wäre natürlich schöner gewesen, aber ich weiß natürlich auch nicht, angesichts des doch recht mauen der Batterieleistung, ob da ein OLED-Screen dir die Switch nicht in einer halben Stunde leer gemacht hätte.
Ja, Also ich finde das Display auch wirklich super, muss ich sagen. Ich hatte jetzt aber auch die Switch 1 in der OLED-Variante nie benutzt. Mhm. Das heißt, den Schritt zurück, wenn man es so sagen will überhaupt, den hatte ich jetzt nicht wahrgenommen. Ich bin der Meinung, ich habe lieber ein gutes LCD-Display als ein schlechtes OLED-Display. Aber da gehen die Meinungen ja wahrscheinlich auch auseinander. Mhm. Kommt natürlich aufs Spiel an. So einen Hollow Knight kann ich mir schon vorstellen. So ein düsteres Spiel, da kommt ein OLED-Display natürlich nochmal schön zur Geltung. Aber ich bin absolut zufrieden. Egal, wann ich mal meinen Handheld-Modus benutzt habe, fand ich das Display immer eigentlich ganz top. Mhm.
Ich bin da gar nicht, also Zuhörer wissen, ich bin bei Grafik und so weiter, bin ich gar nicht so krass hinterher. Ich habe die Switch 1 OLED vor jetzt ziemlich genau 2 Jahren bekommen, also ein Jahr vor Release. Und ich finde beide voll gut. Also es ist, bei der Switch 2 ist mir jetzt nicht irgendwie krass aufgefallen, dass der Bildschirm schlechter wäre oder aber auch nicht so viel besser. Das erfüllt für mich vollkommen seinen Zweck. Und ich habe, also ne, Hollow Knight Silksong habe ich komplett auf der Switch 1 noch durchgespielt, weil es ist da, OLED, why not? Mhm. So, insofern, ja, kann man nichts gegen sagen. Langzeittest mal schauen. Eine OLED-Version wäre wahrscheinlich schön gewesen, aber ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit da sitze und das vermisse.
Ja, müsstest maximal, glaube ich, dann, oder es fällt einem eher auf, wenn du mal wirklich in der Sonne draußen bist und dann wirklich spielen willst oder durch die Bahn dann direkt das helle Licht da reinscheint, dann wäre ein OLED vielleicht nochmal ein bisschen schöner. Aber auch da im Kontext nochmal, die Batterieleistung ist eben etwas, klar, du hast da mehr Leistung, die gezogen wird. Das Gerät ist nicht das größte, kann also nicht die größten Akkus drin haben. Ich habe auch dieses Sicherheitsfeature aktiviert, was den Akku ja nicht komplett voll machen lässt, damit der längerfristig hält. Da kannst du ja so ein Häkchen machen und dann lädt er nur bis zu 86% hoch.
Aber 86?
Das ist tatsächlich. Ne? Also haben sie wahrscheinlich an euch orientiert. Nintendo immer zuhört dabei. Aber die Batterieleistung ist schon wirklich Arsch. Also muss man sagen, wenn ich so Adventure spiele, ist es so ein weniger Problem. Man sieht, aufwendigere Spiele ziehen auch dementsprechend mehr. Aber wenn du da mal ein großes, aufwendiges neues Game hast oder spielst mal so ein Cyberpunk oder so, kannst du ja nicht mal 2 Stunden spielen.
Ja, das ist schon krass, ne? Also das finde ich auch wild. Für mich persönlich gar nicht so ein Riesenproblem, weil ich so wenig den Handheld-Modus benutze. Aber das ist ja ein ganz wesentliches Ding, wenn man unterwegs spielt, willst du ja nicht sofort nach 2 Stunden das wieder irgendwie an Strom packen müssen. Ja, finde ich auch schon sehr mau. Wie gesagt, mich tangiert es jetzt nicht so krass, aber ein bisschen mehr hätte es sein können, meiner Meinung nach.
Ja, ein bisschen mehr hätte es sein können, finde ich auch. Also ich weiß nicht, ob ich das schon irgendwie unterbewusst damit abspeichere, aber diese großen Spiele spiele ich halt auch nicht unterwegs.
Ja, ja.
Also klar, die spiele ich im Handheld-Modus auch zu Hause teilweise, aber dann kann ich halt auch das Kabel anklemmen und im Handheld-Modus mit dem Kabel dran spielen. Mhm. Das ist dann nicht so schlimm. Wenn ich jetzt wirklich unterwegs bin, dann, wie gesagt, nutze ich auch oft noch die 1, aber da spiele ich halt dann vor allen Dingen kleine Indie-Games drauf. Mhm. Einen Dungeon Crawler, hier Vampire Crawlers oder einen, I don't know, ne? Diese kleinen Indie-Games, die fressen halt auch nicht so viel Strom. Und die funktionieren dann auch weiterhin. Aber ja, der Akku ist verbesserungswürdig.
Wenn du die im Mischbetrieb hast, also häufiger mal mitnimmst und dann auch zu Hause spielst, das Ding ist auch, dass auch ein Problem sich der Switch 1 dann hier weitergetragen hat, oder ist ein relatives Problem, wenn du den Button drückst, damit du die Switch ausmachst. Die geht ja in eine Art Standby-Modus. Mhm. Das war bei der Switch 1 auch so. Wenn du das so machst, dann geht die Batterie aber auch leer dabei. Mhm. Und auch relativ fix. Also sagen wir mal, du hast das Ding unterwegs gespielt, die ist in deiner Tasche, packst die Tasche mit der Switch irgendwo auf den Schrank und willst am nächsten Tag wieder mitnehmen, ist die Batterie leer. Das heißt, du müsstest sie zwischendurch sowieso ins Dock reintun, damit es geht, oder du müsstest die bewusst runterfahren, irgendwie eine halbe Minute lang, damit dann überhaupt sich die Batterie da hält. Und ich habe mich auch schon häufiger erwischt, shit, ich habe vergessen, die in das Dock reinzutun, damit die wieder auflädt und ich will dann wieder losgehen und ich habe eine leere Switch dann dabei. Und das sind so Nicklichkeiten, wo ich dann sage, hey, das kann man doch bestimmt irgendwie nochmal anders auflösen, oder das ist so der Standby-Modus oder irgendwie so ein Quick-Resume oder whatever da drin ist, dass es nicht zu viel zieht. Ja.
Der 3DS hatte das gut gekonnt.
Der 3DS konnte das, meine ich.
Ja. Da konntest du tagelang das Ding zuklappen und aufklappen und dann hast du gefühlt kaum Akku verloren. Also, ja.
Aber ja. Schön wär's.
Ja, wir mal sehen, ob wir dann noch, also wir werden sowieso irgendwann eine Revision, schätze ich mal, so bekommen, wie schnell das passieren wird angesichts der aktuellen Lage mit den Hardwarepreisen. Und ich meine, es war ja auch ein großer Grund, dieser ganze Speicherchipmangel, dass wir die Switch 2 so spät gesehen haben. Die hätte ja auch locker in der Art auch schon vor ein paar Jahren rauskommen können, bin ich mir relativ sicher. Aber die Nintendo muss auch mal gucken, können wir das vernünftig bezahlen, haben wir genug Speicher da, und jetzt wird es mit KI noch schlimmer, dass alle den RAM wegkaufen und das nicht mehr machen kannst. Dementsprechend haben wir jetzt diesen Aufschlag von, wie viel, 30 Euro jetzt erstmal. Ja,
30 Euro.
Ich glaube, das Mario Kart Bundle läuft auch aus oder ist schon ausgelaufen. Das hieß ja von Nintendo, dass es nur limitiert ist. Mhm. Also wirst du wahrscheinlich ganz andere Bundles erstmal bekommen.
Ja, ey, Preispolitik Nintendo sowieso nochmal eigenes Thema. Ich glaube aber, Revision, also wird auf jeden Fall kommen. Ich denke nicht innerhalb des nächsten Jahres, auch alleine durch die Hardware-Situation. Ich würde jetzt grundsätzlich 2028 schätzen, dass da mal eine neue kommt. Aber wenn jetzt 2028 dann auch die neue PlayStation, neue Xbox kommen, eventuell, Fragezeichen.
Doubt it strongly.
Wir werden sehen, so, ne, wie es da ist. Aber wenn dann da die neuen sind, dann wird Nintendo auch wahrscheinlich nochmal ein Jahr warten. Die werden sich dann nicht parallel zu den neuen PlayStation-Käufen. Und dann sind wir bei 2029 und dann ist die Switch mittlerweile schon 4 Jahre alt und dann wird es auch wirklich überfällig. Aber mal gucken, mal gucken.
Ja, packst einen Voucher rein und dann der Preis bleibt so genau. Oder so. Irgendein Voucher ist drin und dann kannst du noch mal ein Spiel runterladen. Ja. Zu den Spielen hier, ich weiß nicht, wie ihr natürlich aktuell eure Spiele dann so konsumiert. Sir Denson, du bist ja auch einer wie ich, der dann gerne mal so Spiele sammelt. Ich habe mich in den letzten Jahren erwischt, wo ich wieder mehr aktuelle Spiele kaufe, weil ich irgendwann gemerkt habe, bei mir hört es bei der PlayStation 3-Ära auf an so Games, die ich habe. Und ich habe mir noch mal ein paar Sachen nachgeholt, dass ich auch mal eine PlayStation 5-Disc ins Regal stellen kann, um meine Sammlung zu repräsentieren. Bei der Switch war es insbesondere so, weil du dann auch, wo ich dann auch sage, bevor ich den gleichen Preis für ein Adventure ausgebe, das ich mir importiere, für den Download habe ich es auch noch für mich ins Regal reinzustellen, dass du also die Module holst. Jetzt hast du die GameKey-Cards.
Ja, das ist...
Also, kannst du gerne anfangen, Denson, holst du dir noch physische Spiele für die Switch und die Switch 2 und was denkst du über die GameKey-Cards?
Ja, ich muss leider sagen, man könnte erwarten, ich würde physische Spiele noch für die Switch 2 holen, aber das mache ich gar nicht mehr so gerne. Also, selbst bei der Switch 1 war es schon so, dass ich das auch irgendwie mochte, dass ich alles da digital habe und nicht noch die Cartridges einlegen muss und so weiter. Sonst bin ich natürlich voll auf deiner Seite und ich mag alle physischen Spiele gerne in meinen Regalen, aber bei der Switch war das schon nicht so und bei der Switch 2, muss ich ehrlich gestehen, ist es auch nicht so. Aber diese leeren Hüllen, die verkauft werden als physisches Spiel, das ist ein Unding, finde ich. Also das finde ich, geht überhaupt nicht, dass da nichts drin ist, du einfach nur einen Download-Code in einer Packung kaufst, das ist eine komische Entwicklung und das finde ich, habe ich auch nicht auf meiner Bingo-Karte gehabt, dass es so weit kommt.
Wobei, du musst ja natürlich differenzieren, es gibt ja auch Download-Codes in der Verpackung, gab es ja schon zu das Switch 1, also der Großteil der Square Enix-Spiele, die du in Deutschland kaufen kannst, habe mich auch zuletzt, bin ich drüber gestolpert, oh, da ist irgendwie im Mediamarkt Final Fantasy 9 für die Switch für 10 Euro. Ich nehme es mal mit und ich mache es zu Hause auf und da ist nur ein Download-Code drin, also in der physischen Verpackung.
Das ist frech, das ist frech.
Was, ja. Was du immerhin, würde ich sagen, was zumindest ein Argument wäre für die GameKey-Cards, ist ja auch dann dementsprechend, also wenn die Herstellungspreise auch an die Käufer durchgegeben werden würden, die sparen sich ja die teuren Module, wenn sie dann diese Dongles da reintun, dass du den Download machen kannst, dann wäre das nochmal eine Sache, aber du hast die Möglichkeit, die Dinger wieder zu verkaufen. Ja, du bist nicht an die Lizenz gebunden und ich mache das heutzutage zwar nicht mehr so häufig wie früher, aber nicht jeder hat das Geld so locker sitzen bei den vor allem auch teuren Spielepreisen, die da gerade da sind, sagen für das extra den extra Komfort, den ich mir holen kann, der natürlich auch super ist, wenn du alle Spiele dann digital haben kannst, vielleicht nicht alle runtergeladen bei den teuren Speicherpreisen mit der speziellen Memcard, die man braucht, aber zumindest du hättest die Möglichkeit, die noch weiter zu verkaufen. Abgesehen davon bin ich aber aus sammlungstechnischen Gründen irgendwie, ich würde mir persönlich keine GameKey-Card kaufen, weil wenn ich es mir eh ins Regal stellen möchte, dann ist auch der ganze Mehrwert von wegen, wenn das Internet weg ist, dass ich das Spiel dann direkt habe und alles oder nicht installieren und runterladen muss, für mich einfach nicht gegeben.
Ja, total.
Ja, ist eine tragische Entwicklung. Also ja, es ist, ich finde jetzt auch, ob ich jetzt das Spiel weiterverkaufe oder die Lizenz in dem Ding weiterverkaufe, also für den Weiterverkauf ändert es erstmal nichts. Mhm. Also für den derzeitigen Otto-Normalverbraucher, der sagt, ich möchte die Spiele auch mal weiterverkaufen, macht es keinen großen Unterschied. Für Sammler aber, wie du schon sagst, ich stelle mir die nicht ins Regal. Ich habe gerade keinen Bock, eine Switch 2 Spielesammlung zu machen. Aber gerade da, also jetzt gerade sehe ich auch den Nutzen nicht so krass, wo ich sage, oh ja, das muss ja auf jeden Fall da sein. Digital funktioniert doch, ist convenient und ist alles cool. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn dann wirklich die Server irgendwann abgeschaltet werden und wir wissen, wie Nintendo ja bei manchen Sachen wirklich drauf ist, dass wir da in 5 Jahren sitzen werden und sagen, oh, die Spiele von 2026 kann ich gar nicht mehr spielen. Die sind alle weg. Und wenn wir über Spiele, Preservation reden, das wird, glaube ich, uns nochmal richtig in den Arsch beißen.
Ja, Nintendo waren eh immer die dann schon quasi den Zeh ins Wasser gepackt haben, wo ist es denn eigentlich meine Wii Virtual Console Sachen habe, wenn ich die nicht auf eine Wii U übernommen habe, was ist mit meinen Wii U Käufen, warum muss ich jetzt nochmal mir ein Abo abschließen, damit ich Super Mario Brothers auf dem NES spielen kann, wenn ich 17 Mal gekauft habe, auf verschiedenen Arten und da ist es bei den bisherigen Generationen so gegangen, dass die Leute zwar in klein aufgeschrien haben, aber Nintendo konnte letzten Endes das durchdrücken. In der heutigen Zeit wo das mit Abwärtskompatibilität und festen Accounts, das war bei Nintendo ja auch nochmal ein bisschen anders, dass du den Account irgendwie auch nochmal neu machen musstest und du nicht dieses hast, den gleichen Account seit 20 Jahren und da sammelst deine Spiele drauf. Aber wenn es dann mal von der Größenordnung ist, ich glaube, wir würden dann Proteste auf den Straßen sehen, wenn zum Beispiel Steam runtergehen würde. Da würden einige Leute Zeta und Mordio schreien, wenn meine Steam-Library auf einmal weg ist. Ja. Mal gucken, wie das bei Nintendo sein wird. Vielleicht wird es ja auch so sein, irgendwann ist das nicht mehr abwärtskompatibel mit dem nächsten Gerät. Und die drängen dich ja bei vielen Sachen auch sowieso ins Abo-Modell, da auch nochmal. Also alleine die Virtual-Console-Geschichten, so wirklich spannend und interessant, dass zur Wii-Zeit gewesen ist, wo du jede Woche irgendeinen alten Retro-Klassiker bekommen kannst, den du zwar abstrahiert für die komischen Punkte da kaufen konntest, aber du konntest kaufen und runterladen und hattest es dann verfügbar. Und jetzt geben dir nur das Abo-Modell, dass du dann immer gebunden bist jeden Monat an deinen Preis, damit du eine Handvoll NES und Super Nintendo andere Sachen im kleineren Maße machen kannst. Und das, da bin ich auch nicht der Riesenfan von.
Ja, also Fan bin ich auch nicht. Für mich gibt es da auf jeden Fall auch bessere Lösungen und das könnte man alles besser machen. Im Vergleich finde ich es aber okay. Also für das, was man dann wirklich, weil der Preis, was sind 60 Euro im Jahr für alle Retro-Games, da irgendwie, und wenn du dich mit Freunden zusammentust, ne, also ich zahle, glaube ich, jetzt 17 Euro im Jahr dafür, dass ich alle Game Boy Advance-Spiele, N64-Spiele, Super Nintendo-Spiele, NES-Spiele habe und online spielen kann, weil ich meine, Online-Multiplayer überhaupt zu spielen, nicht, dass ich das viel auf den Nintendo mache, aber die Möglichkeit dazu haben, kostet bei PlayStation und bei Xbox mehr, viel mehr als das. Und ich bin kein Fan von Abo-Modellen, was das angeht und da, wie das ist, aber ich finde es im Verhältnis immer noch okay.
Ja, Verhältnis, du musst es verhältnismäßig sehen. Also ich verstehe deinen Punkt auf jeden Fall. Es ist ja auch so, dass Nintendo einen ganz anderen Gegenwert für das Abo liefert, als was du bei PlayStation und Xbox dann bekommst, weil du hast ja auch keine richtige Library, was aktuelle Spiele angeht. Du kriegst vielleicht mal, du hast diese Mario Kart-Strecken oder dieses eine Add-on, kannst du dann in der Variante nochmal günstiger dir holen oder du hast, was weiß ich, ich glaube, die Zelda-Updates für Switch 2 waren da irgendwie mit inkludiert.
Die sind da mit drin, ja.
Zum Beispiel, so ist dann der Gegenwert und der Rest ist Retro-Games, was auch eine spezifische Zielgruppe anspricht. Es ist immer noch ein Bruchteil an den Games, die da drin ist, die du dann zu Wii und Wii U-Zeiten gehabt hast. Also für mich wäre es schöner, wenn zumindest das Angebot breiter und besser wäre, als dass ich alle paar Monate mal drauf schaue und jetzt ist Eliminator Boat für NES dazugekommen. Danke für gar nichts.
Ja, fair. Tolle Auswahl. Ja, ich glaube, ich hätte auch lieber eine größere Möglichkeit oder eine größere Auswahl und würde mir dann gezielt die Titel, die mich interessieren, vielleicht für ein paar Groschen kaufen irgendwie. Wäre mir lieber, als dass ich so ein Abo-Modell bezahle und ich einfach irgendwelche random, manchmal ja absolute Müll-Games, muss man ja einfach sagen, und wo ich auch die Entscheidung nicht verstehen kann, warum man sich jetzt für dieses Spiel entscheidet, warum das in die NES-Library kommt. Anstatt ich dann da, ich verliere dann meine Wahl einfach und krieg halt so ein paar Games, von denen sie glauben, die machen schon Spaß.
Ja, aber die Convenience, aber mit Online-Multiplayer und dass solche Sachen drin sind, ist natürlich eine tolle Sache. Die sollen einmal dazu übergehen, diesen verdammten grauen Rand dann abschaltbar zu machen, weil ich hasse den. Ne? Da ist ja immer ein Trauerrand, der automatisch drin ist, dass du nicht auf komplett schwarze Balken bei 4:3 stellen kannst. Und was ich auch ganz spaßig fand, dass du teilweise so ROM-Hacks dann da drin hast. Wenn du bei NES mal reinschaust, du kannst dann, was weiß ich, Metroid 1 im Endlevel starten oder irgendwie sowas, wenn du diese Variante durch Spiel nimmst oder dass da so speziell, also fast schon spezielle vorgegebene Saves dann da drin sind für eine Handvoll Games. Das finde ich auch spannend, dass sie sowas reintun, ab und zu auch, ich weiß gar nicht jetzt, ob Star Fox 2 mit drauf ist, das war ja eher eine Super Nintendo Mini-Geschichte, aber für sowas hast du ja auch Tür und Tür, die sowas geöffnet wird, dass du da auch mal solche Games zocken kannst oder Japan-exklusive Games wie Sin and Punishment.
Ja. Aber ja, könnte besser sein. Ist aber jetzt nichts, wo ich auf die Barrikaden gehen würde oder sagen, mein Gott, da würde ich eher erstmal sagen, macht mal ein paar Sales in den fucking Shop. Also wieso die Preispolitik von Nintendo, dass Spiele, die 20 Jahre alt sind, immer noch für den Vollpreis verkauft werden, da habe ich mehr Probleme.
Was kostet denn heute wohl Breath of the Wild?
Den Vollpreis, 70 Euro. 60 also das Original 70 und 80 Euro für die Switch 2 Ausgabe. Das ist ja eigentlich
schon krass, ne? Ja. Wobei Breath könnte vielleicht 10 Euro günstiger sein, seit Tears draußen ist. Bei Zelda haben sie schon immer mit dem der Neueste ist immer Vollpreis. Aber ich weiß, so ein Super Mario welches war es? New Super Mario Bros. Oder sowas? Das kostet auch immer noch Vollpreis.
Das ist Wahnsinn.
Ich gucke mal kurz in den E-Shop. Also Breath of the Wild, das Upgrade für 10. Der Download für die Switch 1 70 Euro.
Wow. Wahnsinn. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Aber da ist dann schon DLC mit dabei.
Nee, ist nicht dabei.
der da DLC, nicht, bei der Switch 2-Version?
Bei der Switch 1-Version, wo ich jetzt hier gucke, für 70 Euro.
Ja, und 10 also, Euro dann noch für ein Upgrade. Also für 80 Euro kriegst du dann.
Das Paket mit Erweiterungspass gibt es für 90 Euro.
Sind ja zwei DLCs.
Stimmt.
Genau, gab es ja das Ding mit dem Motorrad und das andere mit dabei. Also ich weiß gar nicht mehr, wie es bei der Switch 2-Edition ist, wenn du das Upgrade bekommst, ob da der DLC mit drin ist oder nicht mit dem Motorrad.
Das weiß ich nämlich, habe ich nämlich auch in irgendeinem anderen Video zugehört, dass man sich darüber aufgeregt hat, dass das nicht dabei ist. Ja. Es ist im Prinzip nur in Anführungszeichen das Grafik-Upgrade, aber ich bin großer Fan von dem Upgrade, von daher. Ja, aber ist es leider nicht da drin. Man hätte ja da 10
Euro für das Grafik-Upgrade vollkommen in Ordnung mit dem Mehrwert und so weiter. Das
ist cool. Das ist in Ordnung.
Aber jetzt noch 70 Euro für Breath of the Wild ohne DLC und also wirklich.
Das ist schon komisch.
Also Nintendo sagen ja, wir machen uns wertigen Titel und die wissen, warum sie die im Preis nicht senken. Wenn du mal einen Discount hast, ist es 10 oder 20 Euro mal für eine Woche oder so zwischendurch drin. Aber du wirst dann die wieder sehr schnell im Vollpreis. Davon hat mich zum Beispiel auch fast schon jahrelang abgehalten, mir Körbe und das vergessene Land zu holen. Das habe ich damals zum Release verpasst. Und ich sagte, aber ich möchte das gerne jetzt spielen, aber jetzt 60 Euro dafür
das
ausgeben.
Das tut einfach weh. Das ist
wenn ich vor allem tausende andere Sachen für einen wesentlich geringeren Preis haben kann, auch wenn du die Nintendo-Qualität bekommst. Und was auch diese Upgrades dann angeht, wir können ja mal zur Software da mal rüberschwenken, weil das ist ja das Große und Wichtige für die Switch 2. Die Software macht immer dann die Hardware aus. Du hast natürlich zu einem guten Teil Upgrades von so alten Sachen bekommen. Ist ein bisschen Kraut und Rüben, wie sie es dann delivered haben. Ich war eigentlich fast schon super okay damit, wenn die sagen, hey, wir haben kostenlose Patches, die wir nachliefern und dann läuft ein Mario Odyssey jetzt mit 4K und nochmal ein bisschen stabiler oder sowas. Dann hast du aber den gleichen Gegenwert von solchen Sachen bei Xenoblade Chronicles X, was dann 5 Euro kostet im Upgrade, dass du das jetzt mit 60 FPS spielen kannst an der Switch 2. Und dann gab es dann auch wieder andere Sachen, wo dann noch mehr Wert wie bei Zelda geliefert wird oder gleich wo ein Add-on mit dabei ist, wie bei Kirby und das Vergessene Land für 20 Euro. Also es geht kreuz und quer dann rüber und ich sehe da nicht so eine klare Linie, muss ich sagen.
Nee, klare Linie ist da wirklich nicht. Ich finde, die Upgrades waren gerade am Anfang vollkommen okay. Also das ist gut, dass sie dabei waren. Wie wir auch schon drüber geredet haben, dass die Zelda-Upgrades waren natürlich richtig gut und haben die einfach ein neues Spielerlebnis gebracht. Das finde ich eine sinnvolle Sache. Auch gerade zum Release zu sagen, so hey, abwärtskompatibel. Und vor allen Dingen, sie haben ja jetzt nicht die krassesten Launch-Games gehabt. Oder das größte, also die Games waren gut, aber das Line-Up war jetzt.
Sie haben das wichtigste Launch-Game aller Zeiten gehabt, also war es auch das teuerste Launch-Game aller Zeiten. Also reden wir gleich drüber.
Genau. Und insofern war die Upgrades da eine gute Ergänzung. Seitdem weiß ich nicht. Also wenn die dann kommen, dann gucke ich mir die an und denke mir so, haben wir das gebraucht? Haben wir da drauf gewartet? So, das ist irgendwie nett, aber da denke ich immer so, warum steckt ihr so viel Energie da rein? Mhm. Und ich habe jetzt gerade auch lustigerweise die Reaction von Grant Puber zum neuen Star Fox gesehen. Es ist so, ja, natürlich beschwert man sich nicht. Das sind natürlich alle gute Games und auch, aber macht doch was Neues. Macht doch, warum kommt denn nicht was Neues raus? Warum macht ihr nochmal das Gleiche? Warum macht ihr nochmal das Alte? Das ist so, da ist der Mut zu neuen Sachen, fehlt da so ein bisschen.
Es kann natürlich, also es wird auch so sein, dass die natürlich im Stillen nochmal werkeln, was, glaube ich, Nintendo auch wichtig war. Wenn du im Nachhinein jetzt auf dieses Jahr zurückguckst, du hattest zumindest regelmäßig Releases. Ob es jetzt ein neues großes Spiel ist, wenn die bewusst gesagt haben, wir bringen Bonanza, was 100 pro fertig war, schon zum Launch, nicht zum Launch, sondern einen Monat später. Und wenn wir irgendwo mal eine Lücke von 2-3 Monaten haben, kommt vielleicht nochmal die Switch 2-Edition von einem Mario Wonder und solchen Geschichten aus. Ich sehe das nie so groß aufgebauscht, wie Nintendo das selber macht. Zum Beispiel das Mario Wonder-Ding jetzt. Also Mario Wonder ist natürlich ein tolles Spiel. Wer hat jetzt super händeringend jetzt auf diese kleinen Multiplayer-Dinger da gewartet, wenn es nicht eine komplette große Singleplayer-Expansion ist? Du, außer dir.
Ja, nein. Also ich habe vielleicht ein paar Stunden damit viel Spaß gehabt, aber habe ich jetzt natürlich auch nicht drauf gewartet. Macht das Spiel jetzt im Großen und Ganzen nicht besser, um ehrlich zu sein. Aber ist ein ganz netter DLC, muss ich sagen.
Da haben wir immer noch nicht drüber geredet, aber du hast es komplett gespielt, ne?
Hauptsächlich im Multiplayer.
Okay, mit der Community Singleplayer zusammen. Hast du nicht nochmal? Weil da dachte ich so, das, was ich gesehen habe, so mit den Cooperlingen und so weiter, dachte ich, sind das jetzt endlich die Boss-Fights, die wir vermisst hatten.
Nee. Okay. Also ich habe ein paar Bosse, ein paar Level gemacht, sehr kurze, langweilige Level und die Bosse sind die Cooperlinge, was ich irgendwie schön finde und nicht irgendwie 2000 Mal Bowser Jr. Aber nee, hat mir jetzt nicht so viel gebracht, so dass ich noch nicht mal alle Level gespielt habe. Also es war überhaupt nicht spannend.
Und das dann, wenn du sagst, Nintendo hat seine Releases übers Jahr gut verteilt, es gab halt keinen Full Release, dafür gab es dann diese Upgrades und das ist halt das Ding, diese Upgrades fühlen sich für mich nicht nach neuen Releases an, das fühlt sich an so, ja wir haben noch was nachgebessert und die haben halt nichts und dafür finde ich dann, für ein Jahr in Switch 2 haben wir da genug Releases gehabt?
Relativ gesehen. Natürlich, ich meine das jetzt von Nintendo-Seite aus gesehen, ja, dass die nur sagen können, jeden Monat haben wir irgendein SKU, das irgendwie im Laden drin steht oder das du dir runterladen kannst.
Ja.
Und gegebenenfalls für die Leute, die Mario Wonder verpasst haben, die vielleicht, die Handvoll Leute, die noch kein Breath of the Wild und Tears of the Kingdom gespielt haben, da sind diese Versionen natürlich schon ganz sinnig. Je nachdem, wie die gepriced sind, also 70 Euro war ja auch schon eine Ansage, 80 Euro für ein 8 Jahre altes Spiel bei Breath of the Wild dann auszugeben, weil du jetzt Handy-Support und eine bessere Framerate hast, ist dann auch schon gewagt, so geil das Spiel dann auch ist.
Ja. Der Handy-Support war aber wahnsinnig gut. Also, das habe ich auch belächelt und dachte, was will ich mit der App? Das hat mir mein Spielerlebnis so viel so derbe verbessert. Also ich bin großer Fan von dieser Companion-App von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom.
Aber da ihr sagt, das ist etwas, was man im Nachhinein da macht mit der Companion-App, weil beim ersten Spielen würde ich die zum Beispiel nicht benutzen wollen,
ja,
weil ich
klar.
da ja auch das eigene Entdecken dann machen will, dann spricht es primär auch Leute an, die nochmal reingehen und sagen, ich habe meinen 150-Stunden-Spielstand und ich kann jetzt Cleanup machen, weil ich genau sehen kann, wo ein Korok ist oder wo ich vielleicht einen Schrein verpasst habe, was dann das Erlebnis durchaus angenehmer macht.
Ja. Und es gibt auch ganz viel so Story-Erweiterungen noch. Je nachdem, welche Orte du betrittst, hörst du über die App dann Zelda sprechen, die nochmal ein bisschen Background zu den Orten erzählt. Also ich fand das wirklich sehr stimmig, muss ich sagen.
Ich habe da leider ein kleines Problem, weil ich spiele es ja jetzt gerade nochmal, beziehungsweise zum ersten Mal will ich es jetzt durchspielen und spiele es jetzt im Stream, damit ich auch gezwungen bin, es durchzuspielen. Und dann sagten auch alle, ja, nimm doch die Handy-App, nimm die Handy-App. Und du sagst auch, ja, Handy-App ist super geil. Und dann wollte ich die Handy-App nehmen, aber ich wollte jetzt, dadurch, dass ich es im Stream spiele, würde ich es ja, wenn dann auch für die Community, also für die Zuschauer auch erkennbar machen.
Wolltest du es abbilden?
Aber ich will mein Handy halt nicht in den Stream spiegeln. Also habe ich extra sogar geguckt, dass ich ein virtuelles Phone auf meinem Rechner mache.
Okay.
Das habe ich alles eingerichtet, da auch die App runtergeladen. Das hat alles funktioniert. Das Problem ist nur, dass die Handy-App mit dem Spiel im selben WLAN sein muss. Und das funktioniert mit virtuellen Handys nicht. Und deswegen kann ich sie gerade nicht nutzen. Also ich könnte sie nutzen, aber dann ist es irgendwie, dann habe ich da was von, aber die Zuschauer nicht. Und das hindert mich gerade leider daran. Und ich fände es mega, wenn es da irgendwie noch eine Möglichkeit gäbe, das ohne Handy einzufügen.
Ja gut, Livestream und Handy ist immer problematisch, je nachdem, du weißt ja nicht, was da dann da drauf auftauchen kann.
Ich habe es gemacht. Ich habe Benachrichtigung ausgestellt, was soll schon passieren?
Passieren? Der Vorteil bei uns ist, du kannst hier ein Tablet oder ein Handy hier ausleihen bei der Arbeit, bei uns zumindest. Also wir haben Privileg, dass wir sowas machen können.
Das ist ein Punkt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Das habe ich zum Beispiel gemacht bei so speziellen iPad-Spielen, habe ich mir was von der Arbeit hier mitgenommen und dann mit dem iPad dann Sachen aufgenommen.
Da werde ich nochmal gar nicht doof.
Da gibt es auch dann einfachere Lösungen, dass du über das USB-Kabel, glaube ich, deinen Screen mirroren kannst. Zumindest bei Android-Geräten bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei iPhones ist.
Dann schaue ich
doch. Aber vielleicht ist deswegen auch ein bisschen meine Wahrnehmung oder meine Einstellung zu dieser App ein bisschen verfälscht, weil ich kann mir schon vorstellen, ich habe es jetzt super convenient gehabt. Ich saß vor meinem Bildschirm und auf dem oberen Bildschirm war mein Handy groß abgebildet. Das war so die Map. Das war mega cool. Aber vielleicht ist es auch nochmal was anderes, wenn du im Handheld-Modus Zelda spielst und daneben liegt irgendwie dein Handy und dann kommen noch andere WhatsApp-Benachrichtigungen und du bist irgendwie so gar nicht so drin, wie ich das war. Und vielleicht habe ich die App ungewöhnlich gut benutzt, sagen wir es mal so, wie es die wenigsten benutzen würden. Auf einem großen Screen, beim Zocken. Ja, wenn das Handy einfach so daneben liegt, ist das vielleicht nochmal ein anderes Gefühl.
Total. Also es ist auch experimentell natürlich für Nintendo. Die gucken erstmal, wird das angenommen von den Leuten? Ist es ein nützliches Feature? Ich kann mir vielleicht vorstellen, wenn dann nächster großer Zelda-Titel kommt, dass sowas von Haus aus schon angeboten wird, wenn du da sowas schon machen kannst. Für mich aber auch dann in dem Fall, ich würde es wahrscheinlich beim ersten Mal nicht nutzen und dann gegebenenfalls, wenn ich mich dann hinsetze und ich säubere nochmal alles, was ich verpasst habe, das wäre es für mich.
Die Companion-App, ich denke gerade nur drüber nach, wo es das noch geben würde, so eine Companion-App für Pokémon. So gut.
Ja,
du hast die Map auf dem Handy, du siehst direkt, hey, in diesem Bereich sind die und die Pokémon hast du schon entdeckt, die kannst du hier fangen, das ist das, hier ist die Level Range oder sonst was.
Du kannst aber auch ganz eher, ich glaube fast schon eher, dass sie es als separaten Touch-Controller dann machen würden, dass du da deine Pokébälle schnippst damit oder so.
Ja, Gott.
Oder so Pokémon Go-mäßig dann.
Wieder overengineert, ja.
Ja, dafür sind 8000 Leute bei Nintendo da angestellt, die sich solche Sachen überlegen, bis Miyamoto reinkommt und sagt, sei scheiße, mach mal anders. Mhm.
Aber technisch gesehen, muss ich sagen, hat es sehr gut funktioniert. Also ich fand der Ort, wo du standst mit deinem Charakter, mit Link, war sehr genau in der App und hat sich auch sehr schnell aktualisiert. Also es war nicht so, dass du alle 30 Sekunden da kurz mal siehst, wo du stehst, sondern du konntest, das fand ich schon ein bisschen beeindruckend, muss ich sagen. Also
okay.
Wie Switch und App miteinander funktioniert haben, da kann man echt gar nichts sagen. Also das war top.
Ja, also da, wenn Nintendo was natürlich umsetzt, dann kannst du dich darauf verlassen, dass die das auch durchdacht haben. Und es mag im ersten Moment ein bisschen weird sich anfühlen, aber dafür ist ja Nintendo auch als Innovator bekannt.
Ja.
Die lassen sich es nur dementsprechend gut bezahlen. Ich würde mit euch mal die großen Nintendo-Releases mal durchgehen, die wir bekommen haben. Seitdem, ich würde da auch Cross-Plattform-Titel inkludieren, also Sachen, die es da nur auf Switch 1 gab oder die du Switch 2 und Switch 1 in verschiedenen Releases hattest. Wenn du sowas Aktuelles wie Tomodachi hast, ist ja zum Beispiel nur ein Switch 1 Release. Ist trotzdem eines der wichtigsten, erfolgreichsten Spiele jetzt aktuell für Nintendo gewesen. Fangen wir mit dem größten und wichtigsten Launch-Titel aller Zeiten an. Hier, wofür man super gerne 80 Euro in der Download-Fassung oder 90 Euro in der Retail-Fassung ausgeben möchte, wobei die meisten sich das Bundle geholt haben, natürlich was drin ist. Leute, wie viele Stunden pro Tag Mario Kart World spielt ihr heute noch?
Ja, jeden Tag beim Aufstehen, so zwei, dann einmal den Grand Prix zum Schlafen. Nein, kein Mensch spielt mehr Mario Kart World.
Ja, würde ich genauso sehen. Ja. Das ist, ich glaube, sowas gab es noch nie bei einem Mario Kart Spiel, dass es so wenig angekommen ist wie dieses Spiel. Und alle hatten ja Angst. 90 Euro, das ist der neue Standard. Alle Spiele kosten jetzt 90 Euro. Ich finde, der Start war schon nicht gut für das Spiel. Und es hat sich leider auch irgendwie, es wurde nicht besser, sagen wir es mal so. Und
Es war ein bisschen ein komisches Versprechen. Also Mario Kart World ist kein schlechtes Spiel.
Ja?
Die haben sich wirklich dann Gedanken gemacht, wie können wir von der Formel was erweitern, was wir jetzt schon effektiv, wenn du Mario Kart 8 nimmst, musst du ja die Wii U-Zeit dann mit dazu nehmen, dass du 10 Jahre plus an diesem Spiel geschraubt hast. Da ist die Problematik aber, da bin ich gespannt, wie sie mit Smash Brothers dann umgehen wollen. Die haben schon die ultimative Version von Mario Kart quasi da gehabt, mit Mario Kart 8 Deluxe, mit so vielen Leuten, so vielen Strecken, so vielen Features, so viel alles ausgearbeitet. Und dann geht natürlich ein Ansatz, wie wir machen das jetzt ein bisschen open-worldiger und die Grafik sieht natürlich besser aus. Du hast neue Steuerungsoptionen mit dem, dass du da irgendwie so grinden kannst und der andere Krams, der dazu kommt. Irgendwie, es ist spaßig und lustig mal für 1, 2, 3 Tage gewesen. Aber ich habe mich dann sehr selten dabei erwischt, dass ich kreuz und quer da über die Gegend fahre. Vor allem, weil sich die Open World auch erstaunlich, also du hast natürlich Sachen gefunden, die ab und zu mal aufploppen. Das war aber sehr random. Hat sich irgendwie tot angefühlt gegenüber. Also ich weiß nicht, ob ich sie gebraucht hätte in dem Sinne.
Es ist ein netter Gedanke. Es tut nicht weh, aber es wäre so viel mehr drin gewesen. Also man hätte das viel... Also man hätte, glaube ich, noch radikaler rangehen müssen, damit die neuen Ideen, die sie hatten, wirklich langfristig auch für Spielspaß sorgen oder auch für Leute, dass da wirklich Entdeckungsdrang da ist. Oder wenn du eine Open World machst, dann muss eine Open World gefüllt sein, dann muss eine Open World Spaß machen, sich darin zu bewegen. Es muss viel zu entdecken geben. Und solche Sachen haben sie halt, allein, dass es keine Checkliste gibt, dass du sagen kannst, hey, da muss ich noch so und so viel oder in dem Bereich oder in irgendeiner Form, ich habe Bock da zu suchen und alles zu finden, das ist da alles irgendwie hinten übergefallen und da hätte man mehr machen müssen. So, es ist, wie du schon sagst, es ist kein schlechtes Spiel, das Farmen funktioniert schon, es ist halt mehr ein Tony Hawk's Pro Skater als Mario Kart, was die Speedruns und so weiter angeht. Aber ja, es wäre mehr drin gewesen. Vor allen Dingen für den Preis und den Stellenwert.
Dabei fand ich die Welt an sich eigentlich echt ganz schön, muss ich sagen. Mhm. Die war schon echt detailliert gebaut. Und für jemanden, der einfach Fan vom Pilzkönigreich ist, fand ich das schon auch cool, da durchzufahren, Dinge zu sehen. Da waren auch einige Easter Eggs, die ich meiner Meinung nach irgendwie für die OGs auch so ein bisschen gemacht wurden. Und fand ich schon irgendwie ganz nett. Aber die war halt, wie du sagst, die war tot. Also nur über die blauen Blöcke fahren und nur irgendwie sinnlose Skins sammeln, fand ich irgendwie schade, dass es leider so ausgelutscht wurde. Ja. Die Welt hätte mehr hergegeben. Und ich hatte dann auch Visionen von, stellt euch vor, dann kommt ein kleines DLC-Pack von Zelda und dann kommt an die Welt noch Hyrule dazu und wir können da durchfahren. Und man hätte ja so viel Schönes machen können. Aber das Ding ist jetzt ein Jahr raus und bislang hat die Open World sich ja nicht wirklich entwickelt oder ist nichts wirklich Tolles dazugekommen. Von daher bin ich da sehr enttäuscht von.
Ja, ich meine, es sind, glaube ich, Patches gekommen, die dann nochmal ein bisschen mehr an den kleinen Details gearbeitet haben, was ja auch klar und deutlich ist. Solche Sandbox-Rennspiele gibt es ja schon seit langer Zeit. Und ich meine, die haben sich dann eben dadurch ausgezeichnet, dass du wirklich was an den Ecken und Enden findest. Hier ist ein Auto, das du durch das Rennen freischalten kannst. Du brauchst ein bisschen diese Progression und nicht, dass du dann irgendwie in so Instanzen reingehauen wirst, wo da mal das 30-Leute-Rennen ist. Und meine Mario-Kart-Skills reichen meist nicht dafür aus, wenn die Experten dann da sind. Die haben mich schon von Tag 1 an kaputt gehauen. Also muss ich nicht unbedingt auch im Multiplayer dann die ganze Zeit spielen. Und du kannst immer noch Mario Kart 8 Deluxe mit der Abwärtskompatibilität spielen. Wenn du da deine Leute hast, wie du spielst und die Strecken kennst und das Fahrverhalten und alles drum und dran. Ich habe auch schon so Berichte gelesen von Leuten, hey, ich war auf Mario Kart World umgestiegen, jetzt habe ich mal ein paar Monate nochmal Mario Kart 8 eingelegt und ich habe so viel mehr Spaß.
Ja.
So in dem Sinne, weil einfach die ganzen Erfahrungswerte schon mal drin sind. Das ist natürlich nur singuläre Meinungen, die dann dabei sind, aber ja, es ist ein interessantes Experiment von Nintendo gewesen auf jeden Fall. In dem Sinne, die haben ja schon garantiert, dadurch, dass sie das Bundle so angeboten haben, du wurdest ja quasi schon gezwungen, dieses Bundle zu holen. Ja. Wenn das Hauptspiel so teuer ist und du für einen Aufpreis von so 40 Euro oder 50 Euro dann das Bundle dann kriegst, dann ja klar, ne, da wollen wir es eh alle spielen. Aber trotzdem hat es nicht ausgereicht, dass es der Titel ist, der heute noch quasi, dass es ihr Fortnite wird oder sowas. Das ist nicht passiert.
Nee, auf keinen Fall. Ich fand, für die Anfangszeit war es cool. Es war da, es hat Spaß gemacht so und für die erste Zeit. Ich hab mich in der Anfangszeit zu Partys getroffen mit, hey, wir machen heute einen Mario Kart Abend, was ich noch nie gehabt hatte. So, ey, ich kenne so viele Leute, die sich auf die Switch 2 gefreut haben und dann irgendwie mit Casual mit Freunden treffen und einfach einen Abend zu 8 da Mario Kart daddeln und so. Das, für die Zeit hat das schon Spaß gemacht, aber es hat halt in keinster Weise eine Langzeitmotivation oder es kam auch nichts nach, so, das ist halt das Ding.
Mario Kart Galaxy kommt dann demnächst. Dann haben wir noch eine leere Welt und ein leeres Universum, wo wir durchfahren können.
Gerne.
Ja, haben die Raumschiffe dazu.
Ja.
Das kann ich so unwahrscheinlich.
Aber Nintendo wird es auf jeden Fall nicht aufgegeben haben, aber die werden natürlich noch dran schrauben müssen. Und vielleicht kommt tatsächlich nochmal ein Mario Kart World 2 oder wie auch immer sie es nennen. Die werden auf jeden Fall nicht aufgeben und dann weiter dann ausstatten. Was für mich, wir haben es kurz angesprochen vorhin, dann der vielleicht sogar bis dato beste Exklusivtitel für die Switch war. Es kam dann einen Monat später raus mit Donkey Kong Bonanza, wo ich dann auch schon anderswo mal ausgeführt habe. Beim ersten Anspielen war ich ein bisschen ernüchtert, muss ich sagen, weil erstmal, finde ich, macht das keinen tollen ersten Eindruck, das Spiel. Es ist unübersichtlich. Du wirst dann gleich in diese Testlevel am Anfang reingeworfen, wo du einfach in der Wand dann so drin bist und du fühlst noch nicht so wirklich, wie das Level Design da ist in diesen kleinen behängten Leveln. Je weiter du spielst und je richtiger du das Spiel dann atmen lässt, bin ich sehr, sehr angetan von Bonanza, muss ich sagen. Man merkt, dass du das Odyssey-Team dahinter saß, mit den großen Welten, die du erkunden kannst, mit dem schönen Gefühl, wenn du diese ganzen Bananen da einsammelst. Und so perfekt würde ich das jetzt auch nicht bezeichnen. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, an denen ich mich dann so hier und da störe. So diese, was weiß ich, wenn du mit diesem Wirbel so herumgehst, das fühlt sich alles nicht meist super so präzise an. Ich finde die Story immer noch ein bisschen weird mit jetzt der kleinen Pauline und jetzt machen wir das so rum und die gibt es dann und die Corporate Gorillas und so weiter da. Aber ich war sehr angetan insgesamt.
Ja, also das muss ich auch sagen. Ich gebe dir da recht. Meiner Meinung nach der beste oder der größte Release-Titel der Switch 2, der wichtigste. Nicht Release-Titel, sondern Exklusivtitel. Wahnsinnig cool. Ich habe selten bei einem Spiel erlebt, dass ich also man hat so viel vorher vom Spiel gesehen, auch bei den Anspiel-Events konnte man es ja spielen. Mhm. Und da war ich so gelangweilt von diesem Spiel und dachte, boah, ich glaube, das ist irgendwie nix. Und ich habe so viel Trailer gesehen und habe es ja selbst in der Vorabversion spielen können. Und da dachte ich auch noch so, ich glaube, es holt mich nicht ab. Und irgendwie war es erst noch so 2 oder 3 Wochen vor dem Release vom Spiel, da haben sie dann noch so eine Direct sogar extra zum Spiel gemacht. Und auf einmal, und ich frage mich, wieso sie das so gemacht haben, haben sie so viele Sachen von dem Spiel gezeigt. Und ich dachte, boah, das sieht ja Hammer aus, ich muss das haben und ich will das spielen. Aber vorher haben sie es ja, muss ja wohl wirklich ganz bewusst so klein gehalten, irgendwie dieses Spiel. Ich glaube, sie wollten den Fokus nicht von Mario Kart World oder anders kann ich es mir nicht erklären, weil das Spiel hat ja so viel zu bieten und das kam am Anfang überhaupt nicht rüber.
Ja, also da haben wir auch vorher schon drüber geredet, ne? Aber das ist, es ist ja auch die Nintendo-Strategie, nichts anzukündigen, bevor es nicht klar ist, was rauskommt und wann es rauskommt. Und das mag ich auch sehr gerne, dass sie sagen so, hey, in 6 Wochen kommt ein geiles Spiel raus. Nicht, wir arbeiten übrigens an einem Spiel, was wir in 4 Jahren vielleicht mal sehen werden und dann ist es Metroid.
Naja, Metroid, da haben sie es so gemacht.
Da haben sie es noch so gemacht, genau. Aber das ist, ne, ich meine, neue Marios oder so wurden auch immer so 6 Monate maximal im Voraus angekündigt. Und insofern hier, dass sie das jetzt auch gesagt haben, hey, da kommt ein Donkey Kong Bonanza, aber dann auch erst kurz vor Release sagen so, ey, das könnt ihr jetzt spielen, das tut einem Spiel so viel besser, als wenn du 6 Monate, ein Jahr, 2 Jahre vorher schon weißt, das muss jetzt geil werden. Und so hat es dann gut funktioniert. Und ich habe es auch sehr gern gespielt. Ich hatte auch die Einstiegsschwierigkeiten. Das war so, okay, wie manövriere ich mich durch die Welten durch und so. Aber sobald es dann einmal Klick gemacht hat, habe ich da sehr gerne meine Zeit drin verbracht. War dann auch überrascht, wie viel Umfang das hat, wie lange das noch dauert, bis man es dann endlich durch hat. Aber dann auch der Twist am Ende oder so, der hat mich dann auch nochmal richtig, der hat mich auch nochmal eiskalt im Fanherz erwischt. Also ich fand es schon mega.
Ja. Ja, die haben sich ja, du merkst im Nachhinein, dass sie super viel Gedanken da gemacht haben und sind schon eben die Galaxy, die Odyssey-Leute, auch, die wissen, wie man ein gutes Spiel macht. Odyssey ist immer noch absolut fantastisch. Also check gerne das auch mit dem Patch mal aus, jetzt auf der Switch 2. Ja. Sieht immer noch toll aus und spielt sich auch immer noch toll. Aber dass du, wie du auch schon gesagt hast, Matthias, der Umfang hat mich überrascht. Ich hätte schon nach der Hälfte gedacht, dass es jetzt hier bald so Richtung zu Ende geht. Manche der Welten, so da drin sind ja so viele Cameos dann gewesen, da hast du mal was, wo das Gameplay komplett geändert, weil wir wollen es nicht zu sehr spoilen für die Leute jetzt hier, die es noch spielen werden, dass man mal andere Genres da mal und so probieren kann. Und wenn man einmal akzeptiert hat, dass man bewusst einmal die Kontrolle und die Übersicht beim Zerhauen der Level dann mal weglässt, dass du einfach mal, jetzt mache ich quasi manische Energie und alles explodiert, dann, glaube ich, kannst du dich auch besser damit anfreunden, wenn du ein Problem gehabt hast von wegen, oh, ich weiß aber nicht, wo ich bin und was ist hier mit der Übersicht. Ja, also Kontrolle abgeben macht bei diesem Spiel dann durchaus Sinn.
Ja, total. Das ist halt ein bisschen unübersichtlich manchmal, aber es muss auch nicht an jeder Stelle so präzise sein. Das benötigt das Spiel gar nicht, meiner Meinung nach. Und gerade für Movement-Fans, die viele verschiedene Moves machen wollen, ist das Spiel Hammer. Und selbst nach ein paar Stunden hast du noch lange nicht die ganzen Moves drauf, die das Spiel nämlich zu bieten hat. Das ist Wahnsinn. Und ich jetzt als Speedrunner, der auch Odyssey sehr, sehr viel in meinem Leben, habe ich das sehr viel gespielt und ich liebe das Game. Das ist nach wie vor für mich eines der besten Spiele, die existieren. Ist Bonanza im Movement so ultra geil. Da gibt es so viele coole Sachen, die man gar nicht braucht, so wie es bei Odyssey auch ist, aber die dich so cool durch die Welt bewegen lassen. Und ich bin großer Fan von dem Spiel. Das ist mega gut.
Da zahlt sich auch der Pro-Controller aus, ne?
Ja, 100%. Ja.
Wenn du da ganz genau steuerst. Und man muss dann auch sagen, für, also was ich gefühlt an Gegenwert mehr dafür bekommen habe, trotzdem 10 Euro weniger gekostet als Mario Kart. Ja. Also es war dann ja 70 und dann, ich glaube, 80 Euro digital und 70 Euro digital und 80 für Retail, weil 80 Retail ist immer noch meine Schmerz, also über 70 ist schon meine Schmerzgrenze. Ich fühle mich immer komisch, wenn ich 80 Euro für ein neues Spiel dann ausgeben muss. Ja. Nichtsdestotrotz, guck mal da auch, es hängt nicht von dem Spiel selber oder was an Content drin ist, was den Preis bestimmt, sondern nur, was Nintendo denkt, was sie dafür den Leuten aus der Tasche ziehen können. Letzten Endes. Einzige Sache, die ich bemängeln, ist jetzt vielleicht sehr stark gesprochen hier da drin. Ich finde, wie Nintendo mit ihrer DLC-Politik manchmal umgeht, ist so ein Unding, dass teilweise Spiele angekündigt werden, hey, dieses Game, wenn wir im gleichen Fall, wenn es um Pokémon Legenden geht, mal ansprechen, da war das Spiel noch nicht draußen, wir haben den DLC schon mal angekündigt, dass ihr da nochmal extra latzen könnt. Und bei Donkey Kong kam ja auch relativ schnell dann DLC raus mit diesem, es war schon ein bisschen so ein Roguelike-Mode oder so,
den
dann gemacht ist. Warum war der nicht schon direkt mit drin und warum habt ihr das extra so abgeknapst, damit den Leuten noch mal ein bisschen mehr Geld aus der Tasche zieht?
Ja, darum, Gregor.
Ja, ich rede mit irgendjemandem da oben, nicht mit Nintendo, nicht mit Miyamoto. Aber ja, das, also Nintendos DLC-Politik ist ein bisschen weird.
Ja, 100%.
Auf jeden Fall, was es angeht. Nintendo selbst haben danach recht viel mit neuen Editionen gemacht, um den Sommer zu überbrücken. Wir hatten Kirby in the Forgotten Land, wir hatten den DLC im August, der ganz cool gewesen ist. Also das Hauptspiel ist auch immer ganz schön, und vor allem, dass du es jetzt in 60 FPS dann auch spielen kannst in der Switch 2. Du hattest zwischendurch nochmal, Super Mario Party Jamboree, die Switch 2 Edition ist im Sommer.
Die war gekommen. Auch gut.
Da haben sie relativ viele Minigames nochmal dazu gepackt.
Total. Also die habe ich exzessiv gespielt. Die spiele ich jetzt noch regelmäßig mit einer Gruppe von Freunden. Also ich bin großer Fan davon und da kam auch ordentlich was dazu. Natürlich auch diese Mausdinger, die kann man aber auch, wenn man möchte, ausstellen. Das finde ich ganz cool.
Mausstellen.
Mausstellen kann man die. Wenn man sagt, man sitzt da jetzt irgendwie auf der Couch und es passt nicht, dass jeder irgendwie mit der Maus irgendwelche Minigames macht.
Setz dich neben mich, ich brauche dich als Maus.
Ja, genau. aber da haben sie schon ordentlich was dazu gepackt und das macht das Spiel nochmal runder und nochmal cooler. Also, schönes DLC.
Ja, also mit sowas kannst du die Leute natürlich immer dann ganz gut kriegen. Und Mario Party ist ein Spiel, wo man sich liebt und hasst gleichzeitig.
100%.
Ja, so wie es dazugehört. Das nächste große war dann aber Mitte Oktober letzten Jahres mit Pokémon Legenden Z bis A. Switch 2 Edition natürlich hier im Speziellen, Switch 1 Edition auch. Ich habe es ein bisschen gespielt, ich bin kein großer Pokémon-Spieler. Ich fand's okay-ish, muss ich sagen, aber das ist ja auch ein Spiel, ich glaube, da ist die Grenze nach Scarlet und Violet dann, glaube ich, gebrochen bei den Pokémon-Fans, dass sie nicht alles sich schönreden müssen und das war ja so ein katastrophales Technik-Ding, das jetzt auch zu Recht mal angegangen wird, so wenig Innovation und wie das technisch umgesetzt ist. Als Nicht-Pokémon-Fan sah es okay-ish für mich aus und das Herumlaufen und so Pokémon ein bisschen in dieser Stadt dann einfangen und dann diesen Turnierbaum zu haben, das ist schon in Ordnung, aber ich kann es natürlich nicht wie ein Pokémon-Fan beurteilen.
Ich bin leider auch kein Pokémon-Fan und ich habe es irgendwann abgebrochen. Technisch war das schon was anderes als Karmesin hier, also das muss man ja sagen, das war jetzt schon auf der Switch 2 schon schon noch mal ein bisschen was anderes. Es war aber auch nur okay für meinen Geschmack. Also da die Häusertexturen, die waren ja teilweise ein Witz. Also das war grauenhaft. Aber ja, ich fand es war optisch okay. Man konnte es schon spielen, aber inhaltlich fand ich das Horror einfach. Das war so schlecht, das war so schlimm erzählt, wie für einen Zweijährigen. Also es war wirklich
für Pokémon-Fans. Also.
Ja, also hui, Shots fired.
Hust. Die wissen nicht, wo ich wohne, alles gut.
Ja, also nee, das war nicht mein Ding.
Okayisch ist das Beste und Netteste, was du zu dem Spiel sagen kannst. Das ist, ich war mal Pokémon-Fan. Mich hat es dann irgendwann verloren und ich versuche seit Jahren da irgendwie wieder so ein bisschen reinzukommen. Gerade auch jetzt lustigerweise in Vorbereitung für Spielejahr 96, wo man dann auch nochmal die alten Sachen reingeguckt hat, dachte ich so, ach, war das eine geile Zeit. Ja, und wie viel Spaß man mit Pokémon haben konnte und wie toll das ist. Und die letzten Editionen haben mich null abgeholt. Und ZA, nach den Kritiken von wegen, ja doch, kann man gut spielen und so weiter, dann habe ich da echt nochmal eine Chance gegeben und ich habe es nicht mehr als eine Session ausgehalten. Das ist eine Frechheit. Das ist so, für das Spielprinzip, was eigentlich so cool ist und so gut funktionieren könnte und so einer Fanbase und so viel Geld, wie die machen, so ein Spiel knapp unter den Mindestanforderungen abzuliefern, das ist so eine Frechheit. Und gerade auch, ich war sogar auf ZA, habe ich mich echt gefreut, weil ich Legenden Arceus richtig cool fand. Legenden Arceus war ein Schritt in die richtige Richtung mit, hey, hier haben wir mal einen neuen Modus und ihr habt da offene Welten und die Kämpfe funktionieren anders und einfach mehr mit, ich lauf rum und fange einfach alle möglichen Pokémon. Und Arceus habe ich richtig, richtig gern gespielt. Und dann jetzt als Fortsetzung von Legenden Arceus, Legenden ZA, wo sie das alles wieder eingedampft haben, plus eine schlechtere Optik, plus keine wirklichen offenen Welten, plus eine Dialoge, die, also oh, ein Croissant-Curry, weil oh, die Franzosen werden sich im Grab umdrehen. Was zum Teufel redet ihr da?
Das ist wirklich cringe. Also fand ich auch. Inhaltlich war das wahnsinnig peinlich. Also ich weiß auch nicht, an wen das gerichtet ist, aber witzig war das wirklich nicht.
Ja, und du kannst bei den neueren Pokémon-Spielen wahrscheinlich die gleichen Argumente dann reinwerfen wie bei Diskussionen über die Mario-Kinofilme jetzt hier. Wenn du Kunst für Kinder machst, heißt es nicht, dass es anspruchsloser dann unbedingt sein muss oder dass die dann, weil es ja ein Produkt nur für Kinder oder hauptsächlich für Kinder ist, und das muss man bei den Pokémon-Sachen natürlich auch immer bedenken, die wollen die neue Generation ranholen an Kids, die dann entsprechend auch auf simplere Reize agieren oder reagieren. Aber nichtsdestotrotz musst du das nicht einfach auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runterbrechen.
Richtig. Was ich so sehr belanglos fand bei diesem Teil, ist, dass du einfach pro Minute gefühlt 200 Pokebälle geworfen hast. Das mochte ich irgendwie nicht. Du hast ja nur Bälle geworfen. Du bist in die Zone gegangen. Alles ging nur darum, dass du alle Pokémon mit Bällen beworfen hast. Und so ein Fang fühlt sich halt so belanglos an, weil du 100 Stück in deiner Box hast von einem Pokémon und eins behältst und die anderen schmeißt du irgendwie weg und kriegst dafür irgendwelche, weiß gar nicht mehr, was man dafür bekommen hat, irgendwelche Teilchen oder so, ich weiß nicht. Aber nee.
Croissants.
Ja, es hat keinen Spaß gemacht, sich in der Stadt rumzubewegen und von Zone zu Zone. Warum sind die Pokémon jetzt in diesem kleinen Park, sind diese 5 Pokémon und in dem sind diese 6 Pokémon? Und dann muss ich dahin, diese Mission, die du bekommen hast, oh, mich hat da ein Alpollo erschreckt, bitte hol mir meinen Ehering wieder, den ich vor Schreck fallen lassen. Ach komm, das war wirklich, ach man, ZA hat mich echt aufgeregt. Und ich fand auch, da habe ich eine Story gesehen, soweit habe ich es gar nicht gespielt, aber wenigstens den Eindruck hat es erweckt, du startest auf Rang Z und wir müssen rauf zu Rang A. Okay, das ist eine Aufgabe mit, ich muss mich jetzt hier hocharbeiten, da muss ich richtig grinden, da muss ich irgendwie rein. Und der Typ hat ja auch bis rein, Rang Z, Rang Y, Rang X, und dann hat er das gemacht und sprang von Rang X auf Rang E, F. Und er ist so, wofür? Was soll das? Also, ist doch, hä?
Ach Gott. Du darfst nicht zu lange Zeit an der Switch spielen. Immer regelmäßig, jede Stunde 15 Minuten Pausen einlegen, deshalb machen wir das Spiel.
Noch ein ganz kleiner Punkt.
Ich meine Pokémon regelmäßig. Ja.
Es gibt im Spiel, ich weiß nicht, wie weit ihr es gespielt habt, trifft man irgendwann auf so eine Streamerin, die ist, glaube ich, Arena-Leiterin der Elektro-Arena. Das ist wirklich das Schlimmste gewesen, was ich jemals mir in meinem Leben in einem Video
angegriffen habe. Hast du dich erkannt gefühlt?
Nee, null. Das war wirklich so unangenehm. Die Gags sind so schlimm. Also ja, kann ich euch empfehlen. Bis dahin solltet ihr es wenigstens spielen. Und dann kann man auch gut ausmachen. Dann kann man's. Okay.
Ja. Wer seinen Spaß haben will in der Hinsicht, ich glaube, Yakuza 6 hat eine Substory um einen Streamer. Dann, und den muss man häufiger mal vor dem Verprügeln retten.
Oh, okay. Gut zu wissen.
Gut zu wissen, wenn man den denn retten möchte. Je nachdem. Wir haben zum Glück ein deutlich besseres Spiel mit Pokémon-Beteiligung zum Glück vor kurzem bekommen, wo wir es aufnehmen. Danach, das große Spiel war tatsächlich ein Switch 2 Exclusive und ich würde für mich persönlich sagen, so eine ganz schöne Überraschung, weil ich diese Serie eigentlich eher selten spiele oder zumindest dann Ableger davon mit Hyrule Warriors, Zeit der Verheerung oder Age of Imprisonment. Ich habe die alten Hyrule Warriors ein bisschen angespielt, ich bin kein Dynasty Warriors Fan, also immer wieder gefühlt das Gleiche, du kommst in eine Location und dann gibt es diese Armeen und dann hast du deine 15 Kombos, die du machst und haust immer tausende von Gegnern um und da werden die Charaktere gewechselt. Was ich hier ganz schön fand, ist es tatsächlich eine Ära, die ich als jemand, der Tears of the Kingdom super gern gespielt habe, die Zelda-Zeit, die dort einen speziellen, wichtig ist innerhalb von Tears of the Kingdom, die man aber nicht abgebildet gesehen bekommen hat, hier tatsächlich nachspielen kann. Ein Spiel, was Kanon innerhalb der Story ist, super ausschaut. Für die Switch 2 auf jeden Fall. Ich finde, das ist das grafisch bisher beste Exklusivgame, was dafür rausgekommen ist. Und zumindest hat es für mich dann wesentlich länger die Motivation aufrechterhalten als andere Warriors-Titel.
Kann ich wenig zu sagen, habe ich nie gespielt. Das Genre ist auch immer, für mich wirkt es auch immer schnell langweilig. Das Einzige, was mich jetzt hier wirklich reizen würde, wäre halt die Zusatzinfos für die Story. So, das verstehe ich. Das ist cool. Aber sonst, gameplay-technisch, glaube ich, ist das nichts für mich.
Es hat auf jeden Fall so ein paar interessante Ansätze, also dass du eine große Map hast, wo du natürlich verschiedene Aufträge bekommst und ich glaube, so sind die Games dann auch strukturiert in der letzten Zeit. Du schaltest so viele verschiedene frei, dann kannst du mit dem Charakter noch den Subquest machen und der kriegt da eine Aufwertung für die Moves und du hast eine ziemlich große Varianz, dass du mal einen anderen Orni spielen kannst, als jemand, den du vorher nicht gesehen hast und hier ist ein Äquivalent von dem Goronenprinzen oder whatever. Und es hat sogar noch so Star Fox-ähnliche Sublevel, wo du dann durch kannst, also da hast du so Rail-Shooter Star Fox-Style, wie du dann zwischendurch unterwegs bist. Das hat tatsächlich die Abwechslung nochmal hochgetrieben.
Okay. Ich habe Gutes gehört. Ich habe auch das Spielprinzip reizt mich halt gar nicht, weil, wie du schon sagst, 1000 Millionen Gegner und einfach irgendwo dieselben Kombos irgendwie so. Das ist der Eindruck, den ich habe. Ich habe es aber auch noch nie gespielt. Aber ich habe jetzt von dem auch von Hyrule Warriors sehr viel Gutes gehört mit der Story und so. Die Story reizt mich auch, aber ich weiß halt nicht, ob ich mich durchs Spiel dafür kämpfen muss und. Ja, und dafür kostet es dann halt auch wieder, ne, Vollpreis. Und deswegen
absolut,
noch nicht rangekommen.
Absolut legitim, kann man sich dann überlegen, wenn man mal Fuß fassen möchte in der Serie. Also ich glaube, ich brauche dann jetzt auch für ein paar Jahre kein Warrior-Spiel mehr. Ja. Nachdem jetzt hier. Dann hatten wir Metroid Prime 4 Beyond.
Jetzt wird's brisant.
Ich liebe Metroid Prime, das erste eins meiner All-Time-Classics, wobei man jetzt mit dem Remaster gemerkt hat, okay, da ist viel Fortschritt gewesen, was Level-Design angeht in den Jahren dazwischen.
So, ich spiele es gerade im Stream und ich bin jetzt gerade auf Artefaktsuche.
Selbst wenn du regelmäßig die Artefakte hast. Wir haben ja auch nochmal den Speedrun hier gehabt vor kurzem, wo es jemand in 4 Stunden durchgehauen hat. Und dann davon ist auch irgendwie so eine halbe bis eine Stunde am Ende Artefakte suchen. Also du meinst das erste Metroid Prime jetzt?
Ja, das erste.
Okay, ich meine, Metroid Prime 4 hatten wir hier nochmal gesehen, weil da musst du nämlich die grünen Splitter einsammeln. Hast du es denn zu 100% gemacht?
Ja, ich hab's
meine gemacht. Meine Güte.
Was heißt zu 100%?
Du musst
es durchgespielt.
Genau, ja, du musst es zu 100%.
Die Kristalle musst du alle sammeln, ja. Das habe ich natürlich gemacht. Ich hab's durchgespielt. Und ich war auch Fan, also ich bin großer Metroid-Fan, die Reihe ist toll. Ich bin noch nicht mal so ein riesen Prime-Fan, muss ich sagen, aber zumindest alle 2D-Metroids, alle mega cool. Ich habe mich ultra krass gefreut auf das Spiel. Das sieht ja auch toll aus, das muss man sagen.
Das Visuelle ist wirklich das Beste daran. Gerade die Cutscenes sehen absolut fantastisch aus.
Ja, und es gibt auch einen wahnsinnig guten Soundtrack, der ist relativ am Anfang des Spiels. Das ist so ein atmosphärischer Song, aber das ist dann leider auch einer der wenigen Songs.
In der Wüste, ne?
In der Wüste eben nicht.
Wenn du den gekauft hast mit dem Amiibo, dann kriegst du den Song.
Ich muss sagen, ich habe da einige Ausraster gehabt bei dem Spiel. Ich habe dann da stellenweise natürlich auch Spaß gehabt, aber viel zu viel Gescanne, dass sie aufgezwungen wird, dass meiner Meinung nach einfach zu langsam ist.
Vor allem unnötiges Gescanne, weil da steht dann irgendwie, ich habe dieses Ding gescannt, ja, es ist eine Konsole von Aliens, verstehe ich nicht. Also du kriegst auch keine Lore-Infos dadurch.
Ja, es ist wirklich, also das Scannen haben sie wirklich übertrieben, meiner Meinung nach. Aber gut, wir brauchen nicht über diese Hub-Welt, nenne ich es jetzt mal, zwischen den einzelnen Dungeons sprechen. Das ist wirklich eines der miesesten Dinge, die ich seit langem gesehen habe. Ich brauche das Spiel nicht und es ist so unglaublich schlecht.
Es ist bestimmt, wir haben es an anderer Stelle, also bestimmt alle hier, wenn ihr verschiedene Podcasts da draußen hört, jeder von uns hat darüber ausführlich gesprochen. Ja. Ich bin doch recht ernüchtert, ich habe es immer noch gerne gespielt in dem Sinne, aber du merkst, dass es mal ein anderes Spiel sein sollte, was dann mit Entscheidungen, die vor langer Zeit getroffen wurden, dann zurechtkommen muss und da hätte niemand dann gesagt, du musst Backtracking machen, indem du ohne Warps dann durch eine Wüste für 5 Minuten fährst, wo du nichts machen kannst und diese aufgezwungene Kristallsammlung, also da musst du immer wieder grüne Kristallsammlung Kristalle überall einsammeln, sonst kannst du das Spiel nicht beenden. Und das kriegst du auch nicht nebenbei dann so mit, sondern musst dann wirklich teilweise stundenlang, also es ist noch viel heftiger als die Artefakte suchen, die man davor hat. Du musst diese Spielzeitstrecke nicht mehr machen. Gib mir lieber ein Spiel, was ganz gut innerhalb von 6 bis 7 Stunden funktioniert, dass, anstatt dass ich 12 Stunden lang Fleißarbeiten hier mache. Dann respektiert meine Zeit da ganz gerne. Und als Metroidvania funktioniert es auch semi, weil du eben auch ganz komisch, also Backtracking ist ja schön und gut, aber ich gehe in den Dungeon rein, dann muss ich dort einen Chip finden und muss dann erstmal wieder nach Hause fahren, damit mir was freigeschaltet wird, damit ich in den anderen Dungeon rein kann, um dort weiterzumachen. Das war alles sehr binär. Gute, ja, coole Setpieces, auch interessant. Ich fand das auch von der Story auch in Ordnung, dass du mal ein bisschen was anderes gemacht hast, aber weit hinter den Möglichkeiten von Metroid geblieben.
Ja, muss ich auch leider sagen. Ich finde es ja okay, wenn du dann am Ende diese Kristalle sammeln musst, aber warum zur Hölle alle? Das finde ich ist eine komische Entscheidung.
Gib mir da ein 100%, was ich dann vielleicht verzichten kann.
Ja, oder so. Du musst vielleicht die Hälfte sammeln oder so. Dann hast du vielleicht schon 40% beim Spielen automatisch gesammelt, ohne dass du eigentlich wusstest, wofür. Aber ja, aber warum denn alle? Das finde ich ist wirklich eine absurde Sache. Aber das Schlimmste, und das muss man ja wirklich sagen, ist, dass du keine Musik in der Wüste hast, wenn du dir kein Amiibo holst. Also das ist doch...
Ja, das ist einfach... Das ist,
das ist ja wohl der größte Scam. Das finde ich wirklich ein Unding. Und dass du bei, wenn du das Spiel auf 100% beendest, kriegst du als Belohnung die Musik in der Wüste.
Das ist so also absurd.
Ja, wo ich auf jeden Fall das auf jeden Fall nochmal dann spielen möchte. Da wird es interessanter wird es im Nachhinein sein, was über die Entwicklung dann nochmal kommt. Da gab es auch schon ein Interview mit einem der Verantwortlichen, der daneben die doch recht schwierige Entwicklungsgeschichte mal so ein bisschen dargestellt hat und warum so spezielle Entscheidungen getroffen wurden. Aber das Ding hätte trotz der langen Wartezeit noch ein paar Jahre entwickelt werden müssen.
Ja, besser
bis da ein vernünftiges Spiel raus wird. Leider a disappointment.
Super, auf eine gewisse super Art. Schade, super schade.
Wir gehen in dieses Jahr hinein und wir hatten einmal die Switch 2 Edition von Animal Crossing's New Horizon, wo Leute nach vier, fünf Jahren nach der Pandemie das erste Mal wieder ihre Inseln sich angeguckt haben. Aber es ist natürlich eins der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten.
Wie sind die Hüllenpreise gerade?
Ich weiß es leider nicht. Aber sind teurer als RAM geworden wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Ja. Was war es, Sternis? Oder was waren denn auch die Währungen?
Ich glaube Sternis. Ich glaube es sind Sternis, ja, wenn ich mich nicht irre. Wichtiges Spiel für Nintendo und ich glaube viel mehr als, also die werden nie wieder den gleichen Effekt haben wie damals. Ja, auch zum gut Glück, dass nicht jeder dann, dass jeder zu Hause dann abhängen muss dann deswegen. Aber es ist vielleicht so ein kleiner Reminder für die Leute gewesen, die sich natürlich seit langer Zeit dann nicht mehr damit beschäftigt haben. Wir sind im Februar, Mario Tennis Fever ist rausgekommen.
Ja,
ja, ist auch schon ein kleines bisschen vergessen, muss man sagen, dafür, dass es nicht so lange
jetzt ich wusste, ist. Dass das genauso kommt. Ich habe das 2 Stunden gespielt, Singleplayer, dann irgendwie ein bisschen online, der war kurz witzig, der Online-Rank-Modus war gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Und dann war es vergessen. Und jetzt ist es auf meiner Switch und ich denke mir so, ja, wenn du mal Freunde hast, dann spielst du, das wird auch nicht passieren.
Das Ding ist, es ist der Adventure-Modus, der drin ist. Der größte Teil ist natürlich so Standard-Tutorial, was du machst, aber ich habe jetzt nicht so lange den Adventure-Modus gespielt, um da soll ein bisschen mehr noch hinten dran hängen, zumindest für mich als Solist finde ich dann sowas immer ganz spannend. Das Ding ist, dass die Mario-Tennis-Spiele mittlerweile wenig mit dem Sport zu tun haben. Du kannst natürlich auch dann die Extras oder sowas abschalten, in dem Sinne, aber der Hauptteil des Spiels ist natürlich darauf ausgerichtet, dass du dann deine Power-Ups und alles hast und als jemand, der auch aktiv früher Tennis wirklich sehr viel verfolgt hat und also Jimmy Connors auf dem Super Nintendo eins meiner Lieblingsspiele, also so coole Tennissimulationen, Virtual Tennis habe ich ohne Ende gespielt. Du hast das, es fühlt sich nicht wie Tennis an, was du da machst. Es fühlt sich wie ein Actionspiel in einem Tenniskleid an und das mag für Leute dann zwar ganz cool sein, jetzt mal so ein Wirbelsturm und dann kommt so irgendwie viel was, aber ich spiele den Sport da nicht drunter und das habe ich leider hier auch nicht.
Ja, kann ich nachvollziehen, aber ich habe Mario Tennis damals auf dem GameCube auch gerne gespielt.
Da gab's das ist auch, noch ein bisschen Tennis-egal.
Genau, deswegen, das war halt noch so das, aber das ist halt das Ding, das wollte auch nie mit einem Virtual Tennis oder sowas mithalten. So. Und ich glaube, wenn du es jetzt heutzutage halt rausbringst, also wenn du nochmal so ein Mario Tennis wie das von dem GameCube jetzt heutzutage rausbringen würdest, dann würden auch alle sagen, naja, das ist jetzt kein Simulator und es ist jetzt auch nicht genug Partyspiel, um da irgendwas drin zu haben. Würde sich auch nicht verkaufen, würde ich mir auch nicht holen, weil das ist, mach's halt nicht. Die Welt ist auch anders geworden, wir spielen anders. Und wenn, dann gehen sie dann halt voll auf diese gimmicky Richtung, was ich nachvollziehen kann, hat aber halt auch nicht wirklich funktioniert. So, klar, es ist halt keine Tennissimulation, damit will's halt auch nicht mithalten, aber als Partyspiel hat's halt auch nicht genug Uniques gehabt, vor allen Dingen für ein Vollpreisspiel wieder. dass man sich das holt und mal einlegt, wenn Freunde da sind oder so. Aber das passiert halt nicht mehr so.
Das wird, glaube ich, eher selten passieren. Also jetzt sind die Freundesgruppe ist da und lass mal jetzt Partygames machen.
Ja.
Also und dann nimmt man auch andere Sachen. Also ich verlange auch nicht, dass Nintendo eine absolute Hardcore-Simulation oder sowas hinpackt. Es muss irgendwo einen Mittelweg geben zwischen absoluten Partygame und der Verkleidung eines Sportspieles und etwas, was zumindest noch in Arcade-Art, Virtual Tennis ist ja auch so. Ja, da kannst du auch viel detailliertere und genauere Tennissimulationen haben, aber für mich genau den Grad getroffen, dass es Spaß macht und immer noch das Gefühl hast, dass du ein Tennisspiel spielen kannst. Ja. Und das ist auch eine spezielle Perspektive von mir, weil ich natürlich dann auch da nah dran bin an dem Sport. Und dementsprechend konnte das leider nie bei mir zünden. Das hat jetzt auch auch nicht die Kurve gekriegt. Das ist ja auch bei den neueren Mario Golf Spielen dann so.
Ja, und anderen Tennisversuchen.
Fußball zum Beispiel. Ja, okay. Das Strikers ist nochmal so eine andere Geschichte, weil es ja eh mal ein volle Pulle Arcade Game war. Ja, eher so Hallenfußball. Da würde ich ja sowas wie Captain Tsubasa, falls ihr das mal gespielt habt, vor Jahren sagen. Das hat auch null mit Fußball zu tun. Ja,
natürlich.
Aber es ist eben ein Action-Game in der Verkleidung eines Fußballspiels. Dann haben wir aber zum Glück schon vielleicht eines der Highlights des Jahres. Das ist, glaube ich, aktuell sogar das bestbewertete Spiel des Jahres. Hat sogar mehr als Resident Evil dann an Metacritic gekriegt.
Ja, das ist ja auch schon.
Da fühlt man sich hier wieder stolz angegriffen, ne?
Ja, also, irgendwie, ja.
Spielejahr 96, ich sag's euch. Es wird Diskussionen geben.
Da wird viel diskutiert werden. Aber Pokémon Pocopia ist rausgekommen. Gemacht von den Leuten, die unter anderem die Dragon Quest Builder-Spiele gemacht haben, die ich auch ganz gerne gezockt habe. Damals, ich habe auch ein bisschen in Pocopia schon reinspielen können, aber noch nicht so groß die Zeit gehabt, leider dafür. Aber man sieht, ein spaßiges Konzept, gut ausgeführt, ein bisschen Pokémon-Verkleidung dazu, Instant Hit.
Mega. Absolut. Es ist super viel Content, super langes Spiel, wenn du möchtest, kannst sehr viel Zeit reinstecken. Ich habe es auch nur um die 20 Stunden gespielt, mir hat es dann gereicht, aber ich kann schon sehr gut verstehen, dass Leute das lieben und da total reingehen. Das ist so ein Spiel wie Animal Crossing oder jetzt Tomodachi, wirklich, also wahnsinnig viel Umfang und das, was es macht, hat es auch richtig, richtig gut gemacht. Ich fand, es hat dir immer wieder in den ersten, wie gesagt, nur in Anführungszeichen 20 Stunden gespielt. Es gibt dir immer wieder neue Sachen. Du entdeckst irgendwas und du willst immer am Ball bleiben. Du willst immer noch ein bisschen weiter reingehen und das macht das Spiel sehr, sehr gut. Und ich bin jetzt kein riesen Pokémon-Fan, aber wenn man das noch zusätzlich ist, dann ist das natürlich eine 10 von 10. Dann liebst du ja alles daran.
Also ich kann schon mal sagen, ich habe auf jeden Fall noch Redebedarf und das reicht jetzt hier auf jeden Fall nicht aus. Wir werden da noch eine komplette Folge zu machen, weil das ist das Beste, was Pokémon seit Gold-Silber passiert ist wahrscheinlich.
Ja.
Oder Pokémon Stadium, ich weiß es nicht. Aber gut, es ist schon wirklich...
Das Beste bisher war Pokémon Pinball, aber was willst du sagen?
Wow! Aber es ist ein gutes Spiel, Pokémon Pinball.
Ist tatsächlich ein gutes Spiel. Beide Ausgaben sogar. aber ich kann es absolut nachvollziehen. Da merkst du, dass, glaube ich, auch andere Hersteller mit der Pokémon-Lizenz eine viel größere Reverenz davor haben und das dann in ein gutes Spielprinzip dann einpflegen können und du nicht unbedingt das hast, was Game Freak kurz mal aus dem Ärmel schütteln kann, gefühlt.
Ja.
Nichtsdestotrotz, wir werden ja auch was Pokémon angeht, also ihr habt ja schon gesagt, ihr werdet euch noch sehr ausführlich dann darüber unterhalten, da gibt es ja auch viel nochmal darüber zu erzählen. Wir haben ja auch schon angesichts von 30 Jahren Pokémon jetzt hier viele Ankündigungen bekommen, unter anderem, dass Wind und Welle dann 2027 erscheinen wird, was zumindest auch einen netten Eindruck gemacht hat als Nicht-Pokémon-Spieler, wenn man sich das da anguckt. Aber du schüttelst schon leicht mit dem Kopf, Matthias.
Also, das hat mich nochmal, das hat mit der Switch 2 jetzt so nichts zu tun, aber diese Pokémon Direct, da dachte ich auch so, ach, wir haben das fucking Jubiläumsjahr, 30 Jahre Pokémon und dann kommt die große Direct, die ihr Monate vorher ankündigt, oh mein Gott, da wird so ein Jubiläum, Pokémon Day, let's go. Und was ist dann in der fucking Präsentation drin? Nochmal, keine Ahnung, Zahnputzspiel und Pikachu-Wecker und hier ist nochmal eine Erweiterung für den Quatsch. Das war alles Bullshit und sie haben gesagt, es kommt eine neue Edition nächstes Jahr. Damit hat niemand gerechnet.
Wow.
Das war eure große Ankündigung. Also ich war mehr als enttäuscht von dieser von der Direct. So.
Ich muss ja sagen, ich war sehr verwirrt, als sie diesen komischen Gameboy dann da gezeigt haben, der aber eigentlich nur ein Musikabspielgerät ist, wo du 40 Kassetten damit bekommst. Die du da einlegen kannst.
So ein Quatsch. Also macht ihr noch Videospiele? Gebt ihr euch noch Mühe? Ich meine, das war noch vor Pokopia. Insofern dachte ich so, was machen die denn mit Pokémon einfach noch? Machen die nur noch Zähneputzen mit Pikachu? Aber traurig.
Zähneputzen ist wichtig für Kids. Ja. Muss man denen auch mal nahe bringen, wenn du Pikachu machst.
Das war.
Nicht immer nur Törtchen essen die ganze Zeit. Ja, wir werden es sehen. Ich glaube, Procopia wird ein Spiel sein, das erstmal langfristig sich hält und das hoffentlich Nintendo auch Impulse gibt, dann auch mal was anderes mit der Marke zu machen, außer, ja komm, mach da mal so ein Bauspiel und gucken wir mal.
Ich bin ja auch, ne, vielleicht diskutieren wir nächste Woche auch nochmal drüber, so, ich will den Einfluss von Palworld aber auch nicht unterschätzen, ob der vielleicht auch Nintendo wirklich mal gezeigt hat, wir müssen was machen, so, weil das ist was, man sieht sehr viel, was Palworld gemacht hat, jetzt in Procopia. Mhm. Und da weiß ich nicht, wie viel da wirklich das auch Einfluss genommen hat und hoffentlich jetzt endlich mal dazu anregt, dass das jetzt wirklich mal ein Erfolgskonkurrent war, den sie dann jetzt auch mal als Anreiz nehmen.
Gut, ausgehend davon, dass natürlich, wenn du die anderen, also gerade Dragon Quest Builders war ja schon Minecraft mit Story und Crafting da drin. Ja. Also da kannst du schon direkt die Linie da sehen.
Klar,
wahrscheinlich Palworld ist aber etwas, was Nintendo bestimmt mit Argusaugen dann sich dann anschaut, vor allem, weil die ja auch nicht durchgekommen sind mit ihren Lawsuits oder so bisher und eher Leute angehen. Oder hast du ein Spiel, wo jemand mit dem Ball auf ein Monster wirft, da verklagen wir dich ohne Ende. Aber wenn Designs dann 1:1 sind, da konnten sie nicht so groß da was machen. Müssen wir mal abwarten und schauen. Auf jeden Fall ist es ein interessanter Impuls, der gegeben wurde.
Aber Wahnsinn, dass es das bestbewertete Spiel bislang ist. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm.
Ja, es hat irgendwie so 1%, also in Metacritic zumindest mehr als Resident Evil gehabt. Ja. Und kann sein, Pragmata hat ein bisschen weniger bekommen, wobei ich das nochmal drüber sehen würde persönlich. Aber zu Recht, ne? Also gute Spiele sollen auch dann ihre Lorbeeren dann bekommen. Und das kann auch ein Pokémon-Spiel sein.
Voll,
kann das sein. Auf das sich alle Leute einigen. Oder das gute alte Tomodachi Life Teil 2 ist rausgekommen. Ich sage mal was, also wenn Social Media so ultra weit verbreitet wie heute wäre, als das erste Tomodachi rausgekommen ist, hätten wir, glaube ich, auch dann lauter TikToks und alles sowas gesehen. Meine bessere Hälfte hat auch eine Insel gebaut, wo wir da alle rumlaufen und alle sich dumme Sachen dann sagen. Es macht, glaube ich, auch sehr viel aus, dass Nintendo wohl keinen Wortfilter da reingetan hat.
Ja,
und du die absurdesten Situationen dann siehst, wo Leute dann auch selbstgebaute so irgendwie Knarren sich übergeben können. Und was denkst du über das Masturbieren? Oh ja, finde ich toll, lass doch mal irgendwie. Und das es wird Spaß oder es macht Spaß jetzt für ein paar Wochen, aber irgendwann hat es natürlich auch eine sehr geringe Halbwertszeit, wenn sich dann exakt diese Situationen wiederholen. Und also ich glaube nicht, dass wir in einem Jahr nochmal dieses Maß an riesigen Szenen sehen.
Nein, das auf jeden Fall nicht.
Ja, also ich fand, das war auch hauptsächlich wahnsinnig witzig durch Social Media, wie du das schon sagst. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man jetzt einfach so ein Junge ist, der das zu Hause alleine spielt, der findet es vielleicht auch kurz witzig, der macht dann da seine Klassenkameraden rein und so und dann hat er so ein paar witzige Momente. Aber langfristig ist das Spiel jetzt schon auch ein bisschen stumpf. Also ich fand es sehr witzig und hat tolle Momente irgendwie hervorgebracht, aber ja, was macht man eigentlich dann irgendwann nach vier Stunden?
Das Metagame ist es eben. Also du kannst natürlich nah an Animal Crossing dann sehen, aber Animal Crossing hat noch einen ganz anderen Loop, die da drin ist. Hier ist es eben, schafft dir deine eigene Freundesumgebung.
Ja.
Und ich meine, auf dem 3DS muss es wahrscheinlich auch nochmal gewesen sein, dass da auch direkt deine Mies übernommen werden. Mhm. Also wo du den digitalen Freundeskreis noch mehr kultiviert hast. Und dann hast du auch eine Visualisierung davon. Ist ja auch das Miiverse in größer eigentlich das, was man da gesehen hat. Und hier wird es jetzt dafür benutzt eben, um sowas zu bauen. Ich habe teilweise auf Social Media gesehen, hier ist das Formel 1 Village und dann, was Carlos Sainz will Max Verstappen ein Date machen und sowas. Und dann, das ist lustig für ein paar Sekunden. Ich weiß nicht, ob ich spiele sowas persönlich wirklich nicht richtig und ich würde auch keiner sein, der dann jeden Tag das ein paar Minuten anmacht, um das zu kultivieren. Mal gucken, wie lange das anhält.
Ja. Deswegen, ich glaube, das ist jetzt gerade Hype, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es in besten Listen dieses Jahr auftaucht und ob wir da nächstes Jahr nochmal drüber reden. Das ist jetzt nett, aber ich sehe nicht die Langzeitmotivation.
Aber man muss ja sagen, ungewöhnlich, dass es halt diese Filter nicht gibt, oder?
Ja.
Also das ist stimmt. Ja bei Nintendo wirklich ein Unding eigentlich. Aber ich glaube, du hast auch nativ keine Möglichkeit, aus dem Spiel irgendwelche Clips zu posten oder so.
Das gibt's ja kann manchmal. Sein.
Das kann ja nicht einhergehen. Also dann hätten sie natürlich einen Filter drin. Und dadurch haben sie wahrscheinlich gesagt, komm, lass. Die Leute posten es irgendwie.
Ja, mal gucken, wie lange das hält. Wir haben auf jeden Fall aber schon mal die größten Sachen von Nintendo mal besprochen, die bisher gekommen sind. Ein solides Line-Up. Aber natürlich, da ist noch mehr Luft nach oben. Können wir einen ganz kleinen Blick, bevor wir hier in Richtung Ende dann gehen, mal auf die Upcoming-Sachen dann werfen. Wir bekommen bald das neue Yoshi-Game. Das glaube ich jetzt hier für Mai oder sowas sogar schon.
Ich glaube, das ist noch Mai,
Oder zumindest im Frühling. Sah nett aus mit diesem Storybook-Element. Muss ich mal sehen, wie es rüberkommt, weil ich bin immer noch nach 30 Jahren von Yoshi's Story geschädigt, weil du hast mit Yoshi's Island eins der besten Spiele aller Zeiten und dann kommt Yoshi's Story und das ist Grütze. Ja. Es ist Grütze. Kann man nichts dagegen sagen.
Aber kurz wenigstens.
Kurze Grütze, ja.
Dafür ist es schön kurz.
Kurze Grütze aus dem Supermarkt. Also wollen wir mal gucken, in welche Richtung es geht. Die Woolly Worlds waren ja in Ordnung.
Absolut.
Auch, ja. Und da sowas mal anders Jump'n'Run-mäßig zu sehen. Du hast Professor Layton, was endlich mal kommen wird, was aber jetzt auch schon angekündigt wurde, dass es kein Exclusive sein wird, wohl auch auf anderen Plattformen rauskommt. Nichtsdestotrotz, ich spiele schon Layton ganz gerne auf Nintendo-Konsolen. Also ist für mich dann nochmal ganz groß und wichtig. Und warte mal, da hatten wir doch noch irgendwas, was kommt.
Ja, Star Fox.
Star Fox, stimmt.
Oh ja.
Deshalb war es noch nicht in der Liste drin.
Ganz neu.
Auch wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob es so wahrscheinlich ist, wie Nintendo da mit ihren Directs oder sowas umgeht, aber vielleicht haben wir das Ende der klassischen Nintendo Directs gesehen. Es kam einfach mitten in der Nacht, hey, in ein paar Minuten kommt eine Direct, hier Star Fox Direct, in einem Monat kommt Star Fox Remake aus für die Switch. 2, fertig. Ja. Und dann, okay, finde ich gut von dem Lead-Up, weil gerüchterweise hatten wir ja, glaube ich, schon ein bisschen was darüber gehört, dass sowas da sein kann. Das bestätigt wahrscheinlich auch das Ocarina Remake, wenn wir jetzt die Bestätigung jetzt hier bekommen. Ich finde, also es sieht ganz gut aus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich nochmal Star Fox 64 gebraucht hätte, wenn sie mit der Engine neue Star Fox machen können. Der Stil der Figuren ist ein klein bisschen weird.
Ja.
Auch nochmal ganz ehrlich, das, was ich persönlich sagen würde, ich bin viel größerer Fan von Star Fox 1 auf dem Super Nintendo. Auch wenn Star Fox 64 natürlich schon mal ein paar Impulse spielerisch gebracht hat. Die Musik ist eine Milliarde Mal besser als auf dem Super Nintendo.
Ich habe es gestern im Stream noch durchgespielt auf dem Super Nintendo.
Ja?
Ja, weil wegen des Hypes. Ich freue mich da irgendwie schon drauf. Habe gedacht, komm, gucken wir nochmal Super Nintendo-Version. Hatte ich schon noch ein bisschen geiler in Erinnerung.
Ja, es ist natürlich, du siehst es mit heutigen Augen und nicht vor 30 Jahren.
Ja, klar, das ist
es rausgekommen ist. Und du hast auch viel mehr Fleisch an dem im Star Fox 64, wir haben das ja schon nochmal auf dem 3DS bekommen. Manche Leute würden auch argumentieren, dass Star Fox Zero noch so eine Art Fast-Remake gewesen wäre, weil es auch eine ähnliche Struktur dann hatte. Und jetzt kriegen wir quasi die vierte Ausgabe davon.
Ja.
Mein Killer-Feature da wird aber sein, auch wenn ich den Game-Chat nie benutzt habe, muss ich sagen, dass du ja dann quasi deine Bewegung auf die Gesichter der Charaktere drüberlegen kannst, dass du quasi die Lippenbewegung machst. Und ich habe schon gesagt, ich mache ein Let's Play als Slippy Toad.
Ich wusste es. Es war doch prädestiniert, dass du brauchst ein Slippy Toad.
Ja, das wirst du wohl auch in anderen Spielen machen können, dass dein Game-Chat-Fenster ist dann das Star Fox. Das ist
quasi der Avatar.
Der Avatar, den du hast. Und der bewegt dann wieder wie so ein VTuber. Also ich werd Slippy Toad.
Slippy-Tuber. Das ist doch geil.
Besten Basecap aller Zeiten.
Dieses Feature hat übrigens auch bei Jamboree sehr viel Spaß hinzugefügt, muss ich sagen. Das habe ich online gespielt mit 3 Freunden und wenn da die Bilderchen an dem Charakter sich auch immer drehen, wenn er irgendwie Puzzlebau macht, das war schon sehr witzig, muss ich sagen. Also, ja okay, da bin ich gespannt. Das habe ich gar nicht so auf dem Schirm.
Ja, preistechnisch übrigens interessant. Ich glaube, 50 Euro digital, 60 Euro Retail. Könnte noch ein bisschen günstiger sein für ein 1 Stunde langes Spiel.
Ja.
Muss man sagen, am Ende. Aber die haben ja auch noch mal einiges an Multiplayer-Modi und andere Sachen dazu gepackt. Aber immerhin nicht 90 Euro, wie richtig. Andere Games.
Also ich finde es okay. Also Preissteigerung, ich hätte jetzt auch 40, wäre jetzt auch mein erster Guess gewesen. 50 finde ich aber vollkommen legitim dafür. Ja. Und so wie das aussieht, von der Qualität her und allem. Sage ich nichts.
Ja, aber warum sehen die Charakter so aus, wie sie aussehen? Das finde ich auch
so gruselig. Es ist weird. Also manche haben gesagt, sie sollen sich wohl an den am Cover von Starwing oder die ganz alte Super Nintendo-Ausgabe, da waren ja diese Puppen drauf, sollen sich wohl daran ein bisschen andehnen. Ich finde, die sehen aber ein bisschen cooler aus. Das ist irgendwie so eine Art leicht realistischer.
Ja.
Ich meine, gerade so Fox sieht so ein bisschen komisch aus mit seinem dicken Hals.
Ja, total.
Und alles und so Slippy Falco sieht aus, als ob irgendwie so der Nachfahre der Orny ist von Tears of the Kingdom. True.
Ja.
3 Millionen Jahre später oder so. Man kann sich wahrscheinlich dran gewöhnen. Also jetzt nicht, ist für mich kein Argument, wo ich sagen würde, deswegen lasse ich es.
Nee, genau. Aber ich finde es auch wild, wie sie da irgendwie die Styles mixen. Und ich meine jetzt auch, wir haben ja jetzt gerade Fox im Galaxy-Movie gesehen.
Sah auch ganz anders aus,
ja. War auch wieder ganz anders, ne? Und dann auch diese Zeichentricksequenz war ja dann auch nochmal ein eigener Stil, wo ich echt dachte, oh, sie gehen mehr in die Richtung. Vielleicht kriegen wir dann den Star Fox-Anime in dem Style oder sowas. Und jetzt haben wir diese super realistischen, also wilder Mix. Aber ich dachte auch so, die Schiffe sehen alle geil aus, ja, die A-Wings, die Grafik, das sieht alles nice aus. Aber die Figuren so ein bisschen Uncanny Valley.
Das sind sie. Ja, ihr werdet euch wahrscheinlich noch sehr ausführlich drüber unterhalten.
Ja.
Wir werden es auch hier im Podcast oder im Game Talk dann noch mal ein bisschen ausführlicher besprechen, wenn es soweit ist. Es ist auf jeden Fall für mich einer der interessanteren Titel. Und mal sehen, wie das Ocarina Remake, wenn es denn so kommen sollte, dann aussehen wird. Wird es nur ein grafisches Ding sein? Wirst du tatsächlich
spannend,
vielleicht ein bisschen was mehr haben? Oder ist es die 3DS-Version auf Steroiden?
Ach, Ich hoffe ein bisschen mehr als nur Grafik-Upgrade. Also ich finde, das schönste Beispiel ist immer Final Fantasy, was ein Remake auch sein kann, ne, von dem Spiel. Final Fantasy 7. Das war halt nicht ein Grafik-Upgrade, sondern das war was ganz Neues. Wenn man sowas in Ocarina of Time bekäme, das natürlich, da träumen wir groß.
Fände ich auch spannender.
Ja, natürlich.
Das Original kannst du immer noch spielen. Es gibt mittlerweile mit den ganzen Recompilations und Decompilations oder sowas, das ist mittlerweile super, auch in den alten Versionen spielen, ganz mit neuen Texturen, wenn du dann dementsprechend möchtest. Da würde ich auch schon gerne ein bisschen eine inhaltliche Reinterpretation von Nintendo haben wollen für ein Spiel, das nicht nur ich so auswendig kenne, sehr viele sehr auswendig kennen und schätzen.
Ja, voll.
Ich bin meine Punkte jetzt hier durch. Wollt ihr zur Switch 2 noch was ergänzen, was euch auf dem Herzen liegt?
Nö, eigentlich gar nicht, oder? Wir haben über die wichtigsten Dinge gesprochen, glaube ich. Nö, ich hätte nichts.
Nö, alles gut resümiert. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe jetzt gerade... Ja, Nintendo hat bei mir wieder so ein bisschen die Entwicklung durchgemacht. So, das letzte Jahr war, glaube ich, sehr enttäuscht zwischenzeitlich. Klar gab es so die Highlights, Donkey Kong Bonanza und so weiter, aber ich war schon so ein bisschen ernüchtert. Jetzt gab es jetzt gerade zumindest mit Pocopia wieder einen ganz guten Schritt und so, aber also Nintendo ist noch nicht über den Berg. Ich bin, also zumindest was meine Einstellung zu ihnen angeht. Ich hoffe, dass da echt mal wieder was kommt. So, die bringen immer wieder gute Spiele, so da habe ich gar keinen Zweifel dran, aber insgesamt gerade im Vergleich zu allem anderen, was so passiert und was auf dem Videospielmarkt passiert und was an Spielen rauskommt, hat Nintendo leider echt abgebaut. Und da es ist nicht mehr ein Garant. Klar hast du immer noch die Nintendo-Qualität, es ist kein Schrott, was da rauskommt. Aber es ist, die Zeiten sind vorbei, wo ich jetzt sage, oh, ein neues Star Fox, ja geil, kaufe ich mir auf jeden Fall, das wird fantastisch und ich werde das ein halbes Jahr lang spielen. Dafür bin ich gerade echt ernüchtert. Wir haben immer noch nichts von einem neuen Mario gehört, noch gar nichts in die Richtung. Die Pokémon-Sache, ja, Pocopia ist gut, aber ansonsten das Metroid war eine Enttäuschung. Wir haben jetzt neues Star Fox, ja, okay, aber wenig.
Na, neu in Anführungszeichen.
Ja, in Anführungszeichen, genau. Und deswegen, ich bin Nintendo leider sehr kritisch geworden im letzten Jahr. Für meine Verhältnisse. Ich werde von den meisten da draußen immer noch als Fanboy betitelt und wie kann man das denn nur gut finden? Wir wissen, wie das Internet ist. Aber an sich, ich bin gespannt, was Nintendo bringt. Ob das weiter untergeht oder ob sich Nintendo nochmal fängt.
Ja. Was zumindest nicht mehr so groß aufgefangen wird, ist eben Third-Party-Kram. Also natürlich, du hast auch dann Third-Party-Games, die rauskommen und jetzt demnächst kriegst du auch Rebirth in einer ziemlich vernünftigen Version. Auf der Switch 2 kannst du auch die Demo dir runterladen, zum Beispiel also Final Fantasy 7 Rebirth mit Cyberpunk und anderen großen Games. Aber wenn ich Multiplattform-Sachen spiele, dann sind es eher die kleineren Sachen auf Switch, wenn es so ein 2D-Game ist oder Metroidvania oder irgendwie sowas, was ich auch unterwegs zocken möchte. Die ganz großen Sachen, da ist mir zu untermotorisiert. Dann würde ich lieber auf eine andere Hardware umschwenken.
Das, was mich, glaube ich, wirklich gerade noch am meisten reizt oder worauf ich mich freue oder wo ich mich frage, wie das wird und hoffe, dass es geil wird, ist Duskblatt.
Duskblatt,
ja. FromSoft Switch 2 Exclusive-Titel, der ist noch so out of the left field, wo ich es noch gar nicht einschätzen kann. Das ist gerade noch so das könnte auch einen großen Aufwind geben.
Es könnte in beide Richtungen gehen tatsächlich, wobei in From Software we trust, die haben schon Ahnung von dem, was sie machen. Das ist natürlich der Aspekt an den Games, den sie gerade umsetzen, der mich null interessiert persönlich.
Was
ein bisschen schade ist, weil ich hätte auch gerne ein exklusives Souls-like oder Souls-Game von denen dann bekommen. Aber gut, ja, das könnte alles natürlich auch nochmal ein bisschen was werden. Und wir haben, kurz wo wir das aufnehmen, das Summer Game Fest steht ja vor der Tür. Wir werden auf jeden Fall auch neue Nintendo-News bekommen. Vielleicht haben wir die Marschrichtung dann eher dann vor Augen, wie es ist. So wie es bleibt, werde ich weiterhin meine Switch 2 dabei haben, wenn ich unterwegs bin. Einfach für den alten Krams und den neuen Krams, den man sich dann nochmal anschauen kann. Aber ich bin da eher dann bei dir, Matthias, in der Sache. Nintendo muss natürlich ein bisschen mehr abliefern, dass du auch regelmäßig dann Bock hast. Dass es nicht immer ist, ich entstaub dich jetzt nach 3 Monaten.
Ja.
So ist es. Alles klar, dann bedanke ich mich bei euch, Leute, dass ich mich dazu zecken konnte hier.
Das war ein Fest, das war eine schöne Runde,
immer
das
hat gerne.
Sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir.
Ja, und wenn ihr das bei euch im 86-Bit-Cop-Podcast hört, ihr wisst Bescheid, Plauschangriff.de könnt ihr gerne mal rüberschauen oder auf RocketBeans.tv alle 2 Wochen. Und ihr könnt mal sagen, für die Leute, die sind Plauschangriff holen, wo man euch konkret finden kann.
Sonst sieht man mich in der Regel auf Twitch jeden Tag, wenn man Lust hat. Wenn man viel im alten Kram sich gerne anguckt, dann ist man bei mir auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Oder Speedruns, dann bin ich da auf meinem Kanal Dance86 zu sehen.
Ja.
Und da findet man im Zweifel auch die Links zum 86-Bit-Podcast. Definitiv. Ich weiß gar nicht, wir haben einen Linktree. Ich weiß gar nicht, wie der Link dafür ist, um uns zu finden. Aber im Zweifel 86-Bit bei allen Podcatchern und bei Spotify.
Genau, checkt die Podcast-Beschreibung da einmal aus. Und denkt auch dran, wo wir sie aufgenommen haben, Speedrandale Festival.
Oh, so, jetzt steht vor der Tür. Auch, ja.
3. und 4. Juli, unsere Unabhängigkeitserklärung vor langsamen Spielzeiten, feiern wir dann da. Und da
könnt ihr euch auch gerne noch bewerben.
Genau,
festival@beans.de werden Bewerbungen angenommen. Yes. Wenn ihr dabei sein wollt, schreibt uns.
Macht das. Alles klar, dann würde ich sagen, wir bedanken uns und sagen tschüss, bis dann.
Tschüss, bis dann.